Diese Folge wird dir präsentiert von Sirene, dein persönlicher Sicherheitsalarm, der für dich nach Hilfe ruft, wenn du es selbst nicht kannst.
Welcome to my G-Spot.
Hallo meine liebsten FreundInnen, wir sind zurück hier bei G-Spot. Ich freue mich total, dass ihr da seid, dass ihr wieder zuhört und dass ihr Lust habt auf ein neues Thema. Wir versuchen wieder mit ganz viel Leichtigkeit in ein Thema einzusteigen, das auch eine gewisse Relevanz hat in unserer Gesellschaft, bei mir und hoffentlich auch bei euch. Das heutige Thema ist auf jeden Fall, eins, das mich total stark beschäftigt. Und jetzt lese ich euch mal meine Morning Pages dazu vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Kann ich eigentlich immer ein guter Mensch sein? Und was heißt das überhaupt? Gut sein. Reicht es anderen, ein gutes Vorbild zu sein? Oder wird man vielleicht gerade dann menschlich, wenn man es mal nicht ist? Neulich poste ich ein Fashion-Video aus Paris. Ich tanze durch eine Rooftop-Bar während der Fashion Week und das Kleid gleitet über meinen Körper, während ich mich bewege und dann ziehe ich an der Zigarette. Für mich hat es das Bild einfach komplett gemacht, aber auf Social Media, naja, da kam es nicht so gut an. Da kam nämlich direkt, also musst du jetzt auch noch Werbung für Zigaretten machen. Ach, du rauchst? Und ja, zack, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Denn mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken. Seitdem ich 17 bin und in der Öffentlichkeit stehe, will ich eigentlich genau das Gegenteil machen. Vorbild sein. Immer. Bloß nichts Falsches vormachen. Aber ganz ehrlich, ist das überhaupt möglich? Und noch ehrlicher, ist es nicht manchmal sogar viel echter, wenn man es mal eben nicht versucht? Wenn man als junge Frau im Internet auch einfach mal das macht, worauf man Lust hat? Und auch damit anderen zeigt, dass es total in Ordnung ist, so zu sein, wie man eben ist. Mit auch all seinen Ambivalenzen und nicht immer, wie andere einen vielleicht sehen wollen. In diesem Sinne, ein Plädoyer für das schlechte Vorbild. Sie ist Bestseller-Autorin, studierte Journalistin, Podcasterin und Content-Creatorin und auch eine absolute Expertin in Sachen Popkultur. Ich möchte mit ihr darüber sprechen, was ein Vorbild sein für sie eigentlich bedeutet und ob es gut tun kann, stattdessen ein schlechtes Vorbild zu haben oder sogar eins zu sein. Herzlich willkommen, Patti Valpatti. Hi Patti, ich freue mich total, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Und tatsächlich warst du auch schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Wir sehen uns ja ab und zu bei Barry's Bootcamp. Und wir haben uns voll lange darüber Gedanken gemacht, was man denn bei dir auch für ein Thema sieht. Und wir sind dann sehr schnell auf schlechtes Vorbild gekommen. Warum? Das besprechen wir später. Aber erstmal, du machst so viel nebenbei. Wie kann man sich deinen Alltag so vorstellen?
Oh Gott, direkt erstmal die erste Schockerfrage. Es kommt natürlich immer so ganz drauf an, diese typische wahrscheinlich Antwort, wenn man sowieso irgendwie selbstständig ist. Es kommt immer so ein bisschen auf den Tag an. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, das ist ein entspannter, in dem es jetzt nicht irgendwelche konkreten Meetings oder sowas gibt, dann fängt es bei mir erstmal immer mit Sport an. Das ist immer, ich brauche das einfach zum Aufwachen, zum Klarkommen. Mhm. Ich habe es auch mal manchmal probiert, mit Abend zum Sport gehen. So, das funktioniert für mich einfach nicht. Bei mir ist es so, wenn ich zum Sport gehe, habe ich hinterher mehr Energie.
Same.
Ja, du gehst ja auch gerne um dieselben Uhrzeiten so ungefähr, ne? Ja, und dann, was auch immer ansteht, zum Beispiel montags ist bei mir immer Podcast-Tag. Da koche ich mir immer vorher was Schönes und ich muss dann, je nachdem, was genau ich mache, dann auch einiges an Zeit einplanen, weil ich schneide die natürlich auch und das Hochladen und so weiter. Genau, das ist so ein kleines Independent-Projekt. Und das kann immer schon ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich sage dir ehrlich, manchmal brauche ich auch nur 1,5 Stunden. Und ich sage aber immer allen, sorry, heute ist mein Podcast, damit mich keiner nervt.
Bist du eher so eine Antisocial-Person? Also ladest du deine Batterien auf, wenn du alleine bist?
Bei mir ist es beides. Ich bin sehr sozial. Ich brauche das sehr, sehr unter Menschen zu sein, weil ich ziehe auch viel Inspiration. Eben auch zum Beispiel in meinem Podcast geht es ja vor allem um so Alltagssituationen, was es einem so begegnet, man erkennt ja immer wieder solche Sachen, die immer wieder passieren. Mir fehlt gerade irgendwie das Wort. Und da hilft dieser Austausch immer total, finde ich. So, und das ist meistens auch keine ja, Experience, die man alleine macht, sondern es ist oft irgendwie universell. Und da hilft mir das immer total, mich mit meinen Freundinnen oder meinen Freunden auszutauschen. Ich brauche das ganz, ganz dringend. Ich brauche aber auf jeden Fall auch mal meine Me-Time, meine Downtime. In letzter Zeit ein bisschen öfter. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ehrlicherweise, in welcher Phase meines Lebens ich mich gerade befinde. Wie ist es bei dir?
Kann ich genauso nachvollziehen. Ja. Ich bin eigentlich eine introvertierte Person und schüchtern, aber ich könnte nicht alleine zu Hause sein, weil ich glaube, ich würde eingehen wie eine Rosine nach ein paar Tagen. Ich merke das schon, wenn ich krank bin, nach ein paar Tagen denke ich so, oh Gott, ich bin alleine auf dieser Welt. Und man, dann wird jedes Problem zu einem individuellen Problem.
Ja.
Und sobald du dich mit anderen austauschst, bist du so, oh, actually, we're living in the same fucking world.
Total. Deswegen ist es so, so wichtig, über alle möglichen Sachen einfach zu reden. Mir hilft das auch extrem. Ja, total interessant, dass wir da ähnlich sind, weil ich bin zum Beispiel gar nicht introvertiert. Ich bin ganz schlimm. Ich bin kompletter Oversharer.
Super selbstbewusst vor allem.
Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Ja, nee, ich bin sehr extrovertiert. Ich rede gerne mit Leuten. Ich rede auch gerne. Und dann passiert es aber schon, dass ich auch mal wieder nach Hause komme und ich einfach merke, ich habe gar keine Energie mehr. Und es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen ich mir denke, warum hast du nicht einfach dein Maul gehalten?
Ja, zu viel erzählen. Ich verstehe es.
Das geht ganz schnell.
Aber apropos zu viel erzählen, wir haben gerade schon über deinen Podcast gesprochen, Smoking Area. Und da hast du auch mal gesagt, dass du dich nicht wirklich irgendwo zugehörig fühlst.
Ja.
Was meinst du, woran liegt das? Oder wann hast du das erste Mal gespürt?
Ich glaube, das erste Mal gespürt habe ich, in meiner Schulzeit sehr oft die Schulen gewechselt. Mhm. Das lag erstmal daran, dass ich zweimal bin ich sitzen geblieben, dann bin ich nochmal von der Schule geflogen. Und das heißt, es gab viele Schulwechsel und das heißt, alle paar Jahre war ich immer so die Neue, die sich dann neu reinfinden musste. Und auf der einen Seite war es mir irgendwie so ein bisschen egal, aber ich hatte, trotzdem ist das immer tough, weil du musst dich gefühlt erstmal dann irgendwie da wieder beweisen, so diese ganzen Schuldynamiken, das ist immer total anstrengend. Und dann bin ich ja mit 19 nach London gezogen, um dort zu studieren. Das heißt, da habe ich dann einen zweiten Teil meiner Jugend verbracht. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und da war ich dann wieder die Neue. Und ich hatte die Leute aus Hamburg, also da waren natürlich meine Freunde, die hatte ich nicht dort, in die Leute aus London natürlich auch nicht und ich war schon wieder die Neue und ich musste mich wieder immer wieder neu finden und ich glaube, dass das ein großer Teil davon ist, wenn du so viele prägende einfach Zeiten deines Lebens einfach jedes Mal den Ort wechselst, da passiert das halt, glaube ich, einfach. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach der Fakt, dass man halt selbstständig ist.
Ja.
Ja. Dann mit unserem Job natürlich als Leute, die natürlich auch unter anderem als Influencer arbeiten, kommt natürlich eine große Freiheit. Du hast so viele Optionen, du kannst so viele coole Sachen machen. Und auf der anderen Seite, ich bin leider jemand, ich schaffe es nicht, mich auf eine Sache zu beschränken. Und es gibt super viele Bubbles. Es gibt eine Filmbubble, es gibt eine Podcastbubble, es gibt eine Kunstbubble, eine Fashionbubble. Und ich habe das Gefühl, ich dabble in allen, aber ich bin nirgendwo so richtig drinne. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel würde ich jetzt von meiner Seite aus, ich weiß natürlich nicht, wie du dich da fühlst, würde ich sagen, du bist in der Fashion-Bubble total akzeptiert, jetzt aber auch in der Podcast-Bubble.
Stimmt.
Und bei mir ist überall, weißt du, ich kratze überall so an der Oberfläche, aber ich bin nie so richtig Teil davon. Weißt du, so Podcast-Events, irgendwas, ich werde nicht eingeladen. Weißt du, was ich meine? Ja, das klingt jetzt so voll so.
Oh mein Gott,
ich bin fett, aber das meine ich gar nicht. Aber das, so ist es halt irgendwie.
Ich verstehe es, weil du bist nicht so eine Nische. Du bist ganz viele Nischen.
Ja, und ich frage mich auch manchmal, ob es ein Problem ist und dann wiederum.
Nee, es ist geil.
Ich kann mir diese Freiheit nicht nehmen. Warum habe ich diesen Job, wenn ich mir diese Freiheit nicht nehme?
Absolut.
Das macht gar keinen Sinn.
Absolut. Und deine Mama, die kommt ja aus Litauen und dein Papa
aus
ist Perser.
Iran. Genau.
Hattest du da das Gefühl, dass du einer Kultur eher mehr zugehörig bist?
Oh, das ist super interessant, weil ich sehe offensichtlich nicht aus wie eine Litauerin, aber ich bin aufgewachsen mit der litauischen Kultur. Ich bin meine Mutter war alleinerziehend, das heißt, ich habe auch wirklich gar nichts von der persischen Kultur mitgenommen. Das heißt, wenn ich in Litauen bin, offensichtlich sehe ich mich als Ausländer, weil ich einfach null aussehe wie die. In Deutschland brauchen wir gar nicht von Anfang, bin ich natürlich auch ein Ausländer. Und wenn ich in Litauen anfange, Litauisch zu sprechen, sind alle total überrascht, aber positiv überrascht. Aber wenn ich in Berlin rumlaufe, dann erkenne ich auch oft viele andere Iraner als Iranerin. Und dann fangen die mal an, mit mir Farsi zu sprechen. Und ich bin dann immer, nee, sorry Leute. Und die sind immer so enttäuscht. Und mittlerweile nervt es halt total. Ich drücke den straight up wirklich den, ich bin ohne Vater aufgewachsen.
Krass.
Oder den, meine Vater ist tot Karte, die wirkt ganz crazy, sag ich dir ehrlich.
Wie reagieren Menschen darauf?
Dann
so?
Hören die einfach auf zu reden.
Oh, wow, wow.
Sehr effizient. Es ist ein bisschen witzig, du darfst lachen.
Und magst du diese unangenehmen Situationen nicht? Wir haben tatsächlich heute darüber gesprochen, dass es mir super schwer fällt, awkward Situation auszuhalten.
Ja.
Ich weiß dann auch nicht so ganz, was ich machen soll. Aber jetzt wirkst du so ein bisschen so, als würdest du es manchmal wirklich so darauf hinkommen lassen.
Ja, ich meine, in dem Moment bringt mich ja die andere Person in eine unangenehme Situation, ja. Weil wenn du sagst, also ich weiß nicht, du kannst mich gerne fragen, I guess, ob ich Farsi spreche, aber was mich dann irgendwann halt, als es immer wieder passiert ist, diese Enttäuschung, mhm. also erstmal, wir kennen uns nicht, mhm. wie kannst du von mir enttäuscht sein? Und zweitens ist es halt mega nicht auf meinen Mist gewachsen, das ist halt, also wenn ich mich hätte entscheiden können, wäre ich auch gerne viersprachig aufgewachsen,
ja, ja.
Bin ich halt aber nicht, das war nicht meine Entscheidung und dann finde ich irgendwie, dass diese Enttäuschung einer fremden Person gegenüber eine totale Grenzüberschreitung ist. Und dann ganz ehrlich, mache ich mir auch den Fun draus.
Ja, okay, verstehe ich. Kann ich total nachvollziehen.
Das klingt irgendwie echt gemein. Du hast recht jetzt, wo du es sagst, aber...
Nein.
Das, ja.
Ich finde nicht, ist es einfach so, mag man Awkward-Situationen oder nicht? Auch so diese kurze Stille, das ist für mich so schwer auszuhalten, wenn ich in einem Gespräch bin und es ist ganz kurz mal, keiner sagt was, für mich ist es so, oh mein Gott.
Das ist ein ganz tolles Thema. Ich finde es richtig toll. Ich habe noch nie so wirklich darüber nachgedacht. Ich glaube, in Gesprächen fällt es mir auch schwerer. Mhm. Das sind, glaube ich, auch die Situationen, wo ich dann auf einmal overshare, weil ich mir denke, ja. hey, hier Same. Muss doch nochmal irgendwie ein guter Witz rein oder so. Hey, weißt du was, mein toter Vater, by the way. So dumme Sachen einfach. Aber ja, es kommt, glaube ich, auf die Situation an. Aber was solche Sachen angeht, ist es mir dann irgendwie ein bisschen zu egal. Ich glaube, es ist sehr situationsspezifisch, aber ich finde es eine tolle Frage.
Danke.
Finde ich richtig gut.
Danke. Ja. Kommen wir mal zu Vorbildern, aber bleiben wir erstmal bei guten Vorbildern. Hattest du als Kind ein Vorbild? Oder es muss ja auch kein gutes Vorbild sein. Hattest du generell ein Vorbild als Kind?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich hatte nie so eine Person, wo ich sage, das ist für mich jetzt irgendwie ja. Verkörperung von dem, was ich sein möchte oder so. Das gibt's ja auch ganz oft, dass mhm. irgendwie Leute sagen, hey, diese Sängerin, das ist für mich eine komplette Inspiration oder Schauspielerin oder so.
Dann färben sie sich die Haare wie die Person.
Genau,
schneiden
total.
Die sich,
ja. Ich muss sagen, bei mir gab's nicht per se so eine Person und das ist bis heute auch so. Es gibt immer wieder Leute, wo man, glaube ich, sagen kann, die inspirieren mich. Aber es gab nie nur eine so eine Person. Ich habe halt immer Popkultur geliebt. Ich habe immer meine Fashion-Magazine geliebt und meine Gossip-Magazine auch. Also In Touch, In Style, Vogue, was nicht alles. Habe ich alles, oh mein Gott, mit, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mit 11, 12 oder so. Das heißt, da hat man, glaube ich, so ein bisschen, was Fashion zum Beispiel anging, das habe ich mir alles angeschaut. Das war immer total meins.
Und wie hast du dich gefühlt, wenn dann so negative Sachen über andere geschrieben wurde?
Schrecklich. Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe diese Sachen gesehen. Ich kann mich teilweise richtig an Stories erinnern. Zum Beispiel Eva Longoria hat damals irgendwie geheiratet und sie sah natürlich ganz toll aus. Und dann war da so ein Artikel darüber, ja, aber hätte sie mal sich auch die Achseln spray-tannen sollen, weil ihre Achseln so ein bisschen weiß waren. Also, und ich weiß doch, dass ich das angeschaut habe und ich war so... Hä, das sieht doch ganz normal
man
aus.
Man bezieht
also,
das immer so bei, auf sich, ja. ne? Und das, man guckt dann bei sich selbst. Ja. Oder wenn es dann so heißt, oh mein Gott, sie hat so zugenommen, ist immer noch eine schlanke Frau, dann guckt man so bei sich runter und ist ja. dann so, scheiße, wenn das
genau.
jemand sieht.
Bei dem Gewichtsthema war das voll das Ding, dass ich so war, wow, ich kann gar nicht aus dem Haus gehen. Das war für mich voll das Ding. Und dann gab es aber auch andere Sachen, wo ich dachte dann aber, dass ich die Blöde bin, dass ich es nicht verstehe. Mhm. Weil ich meine, am Ende so mit 11, 12, wie kritisch stehst du Journalisten wirklich gegenüber? Da hattest du halt nicht diese Media Literacy, dass du auch einfach weißt, was geschrieben ist, ist nicht, keine Ahnung, das Wort Gottes oder
ja,
so.
Ja.
Du bist davon ausgegangen, du hast natürlich trotzdem deine eigene Moral als auch als Kind, dass das irgendwie Legitimität hat, was dort steht. Und ich war auf jeden Fall verwirrt.
Ja.
Ja, ich glaube, mein Gehirn hat wahrscheinlich noch nicht komplex genug gearbeitet, um das jetzt wirklich irgendwie so
einordnen zu können.
Einordnen zu können, exakt. Aber ich wusste, oder ich habe mich gefragt, wie das sein kann.
Ja, ja. Vollkommen. Und man vergleicht sich dann eben auch mit dem Bild und so weiter. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass das eher was Negatives mit mir gemacht hat.
Total, weil also da hat es für mich angefangen. Es heißt ja, wenn über so Körperbilder geredet wird, wird ja immer über Social Media geredet. Für mich war die erste, die so solche Sachen vermittelt hat, die erste Zeitschrift oder das erste Medium war die In Touch. Danke, In Touch.
Aber trotzdem hast du sowas total gefeiert.
Ja, weil das ist, meine Mutter hat halt viel gearbeitet, die hat sowas jetzt nicht unbedingt kontrolliert. Und das war halt, wie gesagt, ich war halt super interessiert einfach an Popkultur, was in Amerika ist, was machen die Celebrities. Und das war halt, was es gab einfach.
Ja, und wenn du dich noch weiter zurückerinnerst, bei, keine Ahnung, Märchen, Disney-Filmen, gab es da auch Leute, die du cool fandest? Waren das vielleicht sogar manchmal Bösewichte?
Das Ding ist, ich bin tatsächlich nicht wirklich mit Fernsehen aufgewachsen.
Ah. Also
litauische Mutter halt. Ne?
Da streng.
Streng. Da wurde auch mal das Fernsehkabel mitgenommen, damit wir
Geil.
Den bloß nicht anmachen können. Das heißt auch diese ganzen Disney-Filme und so. Ich habe vielleicht mal im Ikea Smarland mal irgendwo mal reingucken dürfen. Aber ich bin nicht wirklich mit denen aufgewachsen. Das heißt, keine Ahnung, Ariel und König der Löwen habe ich das erstmal mit 16 oder so gesehen.
Was?
Ja, ja, das war einfach... Ja, und wenn du, glaube ich, nicht als Kind dann in dieser Traumwelt von diesem Film lebst, dann kommt es, glaube ich, nicht, dass ich sage, oh, Belle ist meine Lieblingsprinzessin oder die Bösewichte oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich benennen könnte, ehrlicherweise.
So spannend. Ey, ich bin nur mal im Fernsehen aufgewachsen. Ich habe durch das Fernsehschauen Deutsch gelernt, weil meine Eltern konnten kein Deutsch.
Ja.
Und ich habe nur vorm Fernseher gesessen.
Ja, das meine Mutter hat eine andere Methode benutzt, aber so ähnlich. Meine Mutter hat zwar Deutsch gesprochen, aber mit starkem Akzent. Und sie wollte nicht, dass wir das annehmen. Und dann hat sie halt nur Litauisch mit uns gesprochen, hat uns Kindergarten geschickt, meinte, ja, macht ja schon. Und wir so, warum verstehen die uns nicht? Ja. Das war auch wild.
Aber du bist dann auch mit deiner Schwester sofort zusammen in den Kindergarten. Okay, dann konntet ihr wenigstens miteinander sein.
Ja, ach, das geht ja als Kind auch mega schnell, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du dann Deutsch gelernt hast.
Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind kurz vor meiner Geburt nach Deutschland und die konnten gar kein Deutsch.
Ja, genau, bei mir war es auch so. Meine Mutter war schon in Deutschland, ich bin in Hamburg geboren, aber sie hat halt trotzdem nur Litauisch mit uns gesprochen und dann lernst du natürlich auch nicht einfach Deutsch random.
Ja, genau.
Aber hey, hat funktioniert. Wir sprechen auf Deutsch.
Wow. Ich würde sogar sagen, ohne Akzent.
Yes. Irgendwas müssen die richtig gemacht haben.
Irgendwas.
Ja.
Aber ja, deine Mama kommt aus der Sowjetunion, genauso wie meine. Und ich würde sagen, damals gab es...
Ex-Sowjetunion, sorry. Was? Meine Mutter würde das Ex-Sowjetunion.
Total. Stimmt, hast du recht. Guter Einwand. Und ich glaube, unsere Mütter hatten viel weniger Freiheiten als wir.
Auf jeden Fall.
Was meinst du, welche Freiheit feierst du am meisten? Und kannst es auch genießen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir so viele Freiheiten haben, wäre es schon fast schade, wenn wir sie nicht ausleben.
Total. Und das ist, glaube ich, diese Pressure als Kind von Einwanderern. Ja. Dazu komme ich gleich, um erstmal deine Frage zu beantworten. Es sind unfassbar viele Sachen. Also bei euch war das ja auch so, du warst unfassbar eingeschränkt. Ich meine, es fing ja schon an bei den Lebensmitteln. Hm. Du durftest keine Religion ausüben. Hm. In Litauen gab es eine ganz lange Zeit, das war, glaube ich, aber vor der Sowjetunion, wo du nicht mal Litauisch sprechen durftest. Du durftest deine Feste nicht feiern und so weiter. Also dabei fängt es halt schon an, bei wirklich so basic Sachen. Und dann wiederum ist das natürlich auch eine Geldfrage. Wenn du quasi gegen das System warst, ein politischer Mensch auch warst, das war zum Beispiel mein Opa, dann warst du dann natürlich der Regierung direkt ein Feind einfach. Und dann haben die halt auch einfach dein Leben eingeschränkt. Zum Beispiel, das ist ja ein modernes Land, trotzdem Litauen, aber die hatten sehr, sehr lange, und meine Mutter dort, wo sie aufgewachsen ist, keinen Wasserzugang. Und sie ist in der Stadt in Kaunas aufgewachsen. Das ist nicht auf dem Land, irgendwo Rural Area oder sowas. Aber die haben sich dann einfach geweigert, ihnen das zu erlauben. Also es fängt wirklich bei solchen Sachen an. Das heißt eigentlich alles, was für mich so selbstverständlich ist, hat gar nichts eigentlich mit Selbstverständlichkeit zu tun. Es fängt wirklich bei den most basic Sachen an und dann wiederum natürlich Instrumente lernen dürfen, irgendwie mich selbst entscheiden dürfen, was für einen Job ich mache, nicht von irgendwelchen so sozialen Normen eingeschränkt zu werden, dadurch, dass ich halt auch in einer Familie nur mit Frauen aufgewachsen bin. Also ich weiß ehrlich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ja. Also wirklich alles.
Voll. Ja. Meine Mama hat auch immer gesagt, in Russland war es komisch, wenn eine Frau schon über 21 war und noch nicht verheiratet war und noch keine Kinder hatte. Und deswegen haben alle so danach gestrebt, super früh Mom zu werden und zu heiraten. Meine Mama war 18, als sie meinen Bruder bekommen hat, mich dann mit 20. Und es ist so wild, dass ich denke, wow, ich bin jetzt bald 29 und ich muss mir noch gar keine Gedanken darüber machen. Ich denke mir so, es kommt, wenn es kommt. Und wenn mir jemand mit einer blöden Frage kommt, dann denke ich mir so, geht's noch? Ja. Und das ist so eine geile Freiheit, wo ich mir so denke, ja, und genauso möchte ich auch, dass es in den nächsten Generationen weitergeht.
Total.
Hast du aber so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Freiheiten wieder gehen momentan? In unserer Gesellschaft?
Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, gerade weil ich meine, die letzten Monate, das ist auch so eine Sache, das ist, wir fühlen uns alle mega komisch, oder?
Ja.
Es ist wirklich nicht okay. Vor deinen Augen werden, also von sowieso ganz vielen Minoritäten oder fast allen, einfach die Rechte einfach langsam weggenommen. Und man hat einfach Angst, ne? Wir hatten halt relativ Glück, also wir als Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, dass wir vor vielen Sachen einfach verschont worden sind in dieser Generation, jetzt in der wir aufgewachsen sind. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es für uns richtig ernst wird. Und es ist sehr beängstigend. Ich muss sagen, ich war, glaube ich, selten so nervös, einfach was die politische Lage im eigenen Land angeht, wie dieses Jahr vor der Wahl. Das war crazy. Es macht einem Angst auf jeden Fall. Und ich plane auch nicht, in nächster Zeit Kinder zu haben oder irgendwas. Das ist für mich auch ganz weit weg. Aber auf jeden Fall frage ich mich, will ich so ein Kind, geschweige denn eine Tochter, in die Welt bringen. Ja. Das ist beängstigend.
Ja, wir haben auch echt darüber gesprochen, dass die Generation, wir haben irgendwie so Gen Z auf ein Podest gestellt und wir dachten so, ja, die werden es anders machen, die werden es noch besser machen. Und Studien zeigen jetzt tatsächlich, dass die Gesellschaft noch gespaltener ist. Also Männer werden tendenziell eher konservativer und Frauen eher liberaler. Und ich denke mir so...
Genauso wie dieses ganze Männervereinsamt-Thema und man fragt sich halt, warum, ne? Mhm. Großes Fragezeichen meinerseits auch.
Großes Fragezeichen, ob vielleicht das Patriarchat auch schlecht ist für Männer.
Ich frage mich halt auch total, ich habe ja gerade gesagt, eine Tochter, wenn man sie in diese Welt bringt, aber möchtest du einen Sohn in die Welt bringen? Weil am Ende, ich weiß, klar, man redet immer viel über Erziehung und so, ja, und dann schickst du den zur Schule und dann was? Und dann sind da so eine Andrew Tate-Hörer oder was?
Exactly.
Du kannst es einfach nicht zu 100% beeinflussen. Es ist gerade diese eine Serie rausgekommen, ich weiß nicht, auf welcher Streaming-Plattform, aber da geht es um einen Jungen, darf ich spoilern? Na, ich sag mal so, der verdächtigt wird, seine Mitschülerin umgebracht zu werden.
Ja,
und wird
das halt, gucke ich gerade.
Genau.
Ich bin gerade bei Folge 3.
So, und der wird radikalisiert einfach von genau solchen Sachen.
Ja.
Sorry, falls ich irgendwas vorweg...
Na, hast nichts gespoilert.
Aber genau darum geht es. Die Eltern, vielleicht kommen da irgendwelche Aggressionen auch vom Vater, aber du merkst halt, das sind die Sachen, diese Endotate-Geschichten und sowas, die diese jung einfach... Männer einfach radikalisieren. Das sind nicht mal Männer, das sind Jungs, das sind Babys eigentlich. Und das macht einem einfach total Angst, weil das mit einem Trump und Elon Musk und auch mit einem Friedrich Merz einfach, ich habe Angst.
Total.
Ich habe wirklich Angst.
Total. Und ich finde, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema, weil ich finde, das sind absolut schlechte Vorbilder. Und ich habe bei solchen Geschichten auch immer so das Gefühl, ich will es anders machen, ich will besser sein, ich will ein besserer Mensch sein auf dieser Welt. Aber auch dieser Gedanke ist dann so ein bisschen zu extrem. Es gibt natürlich nicht einfach nur dieses Schwarz und das Weiß.
Genau.
Und ich glaube, bei Frauen ist es auch nochmal ein bisschen anders als bei Männern. Aber kommen wir erstmal generell zu dem Thema. Du hast nämlich schlechtes Vorbild, gute Vibes. Das ist ein Ratgeber gegen Ratschläge. Was stört dich generell an Ratschlägen?
Also mein Problem war so ein bisschen, ich habe das Buch geschrieben, da war ich 24, 25 oder sowas und man bekommt ja aus jeder Ecke Ratschläge, ne? Also teilweise vielleicht gar nicht so als Satz, aber einfach Tipps und Tricks in Touch, in Style, Tipps und Tricks jünger auszusehen.
Oder
Tipps
einfach mal von einem Dude.
Sowas. Hey, mach doch mal so und so, mach doch mal mehr Cardio. Ich meine vielleicht, wenn du ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst. Und das ist auch wirklich von bis, es fängt wirklich bei Freundschaftssachen an, bei Beziehungssachen, es geht, hab ein bestimmtes Ziel im Leben, verfolg deine Träume und so weiter, was erstmal, man denkt so, man, Patti, das ist doch jetzt wirklich nicht so schlimm, aber es bringt halt einen gewissen Druck einfach mit sich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns gab es trotzdem auf jeden Fall immer so einen Anspruch an Perfektion, egal was man einfach gemacht hat. Und irgendwann merkst du halt, das ist ja fast gar nicht möglich, in allem so gut zu sein. Und ich kann gar nicht das perfekte Sozialleben haben und das perfekte Liebesleben und richtig geil in meinem Job sein und super produktiv sein und sportlich sein und mich perfekt ernähren. Das ist ja überhaupt gar nicht möglich. Und schlechtes Vorbild klingt erstmal wie eine Rebellion, aber eigentlich ist es nur ein Aufzeigen von Optionen und zu sagen oder zu erforschen, ist das wirklich alles so schlimm, wenn man es nicht exakt so erfüllt, wie es von einem erwartet wird? Weil es ist so schrecklich. Du hast eben gerade in deinem Intro auch schon darüber geredet, dass du ein Bild oder ein Video gepostet hast und da war eine Zigarette und da kam natürlich erstmal direkt der erste Shitstorm. Und für die Leute, lass mich raten, mindestens eine Person hat gesagt, dass sie enttäuscht ist.
Ja.
So, und ich frage mich einfach, eine Enttäuschung bedeutet ja, dass da vorher irgendein Anspruch erfüllt werden musste. Aber hast du gesagt, dass du diesem Anspruch entsprichst oder hat diese Person von sich selbst aus gesagt, das ist dieser Anspruch, den ich an dir stelle?
Definitiv, ich habe ein Bild verkörpert und ich würde auch schon sagen, ich bin so Girl Next Door, nice girl. Weißt du, ich gebe diese Vibes.
Und das war für die der Schocker dann?
Wahrscheinlich.
Und das ist das Ding, für die ist es in dem Moment, oh mein Gott, das ist, du enttäuscht mich, weil du befriedigst nicht meine Erwartung, die ich an dich hatte. Auch wenn wir uns nicht kennen.
Stimmt.
Du bist ein fremder Mensch, parasoziale Beziehung und sowas. aber das finde ich halt total verrückt. Und in dem Moment ist für dich in diesem Video oder Bild eine Zigarette zu rauchen keine Rebellion. Das ist einfach eine Sache, die du gemacht hast. Nichts davon hast du gemacht, um zu provozieren in dem Moment? Und dann irgendwann, bei mir war es zumindest so, bei mir war nämlich dasselbe, das erste Mal Bild mit Zigarette gepostet. Oh mein Gott, sind die alle ausgerastet. Und das war in der Deutschrap-Hochzeit, alle rappen über Drogen. Ja. Zigaretten waren nix, Alter, das ist Pipifax dagegen. Und da komplette Ausraster. Und ich war, mich hat es natürlich auch total genervt einfach, dass da überhaupt, dass es überhaupt ein Ding ist. So geil, Leute, danke für die Aufmerksamkeit, aber irgendwie, warum ist das ein Ding? Dass ich dann gesagt habe, ah, weißt du was, dann nehm, wenn euch das so provoziert, dann nehme ich das und mach's nochmal. So, und wie gesagt, es fängt, es hat schon gar nicht angefangen, auch bei dir ja nicht in der Rebellion. Ja. Aber es fühlt sich für die Leute immer so an. Gegen was rebelliere ich denn gerade, Alter? Das ist meine Lunge. Lass mich doch machen, was ich möchte. Und ja, man, und ich habe das Gefühl, man versucht dann irgendwann einfach, sich das so zurückzuholen. Und ich muss aber auch sagen, je mehr man solche Sachen macht, du hattest bestimmt auch mal das ein oder andere Foto, wo man mehr Haut gezeigt hat oder so, weil genau, ich spreche jetzt von mir, aber mit Sicherheit du auch, wo dann auch dann direkt solche Kommentare kamen, oh mein Gott, du bist jetzt so und so enttäuschend, weil
total, Feminismus, ist das heute Feminismus?
Babe, actually yes, weil it's called Selbstbestimmung. Ich weiß nicht, ob du jemals was davon gehört hast. Ist das Feminismus? Ja, meiner zumindest. Ich muss nicht deinem Feminismus entsprechen.
Yes.
Ich find's echt krass, die haben wirklich teilweise einen Horizont bis zur Tankstelle, ne?
Total, und die Definition muss auch jeder für sich selbst, wir haben auch so viel über Weiblichkeit gesprochen und so, und da habe ich auch für mich entschieden, nee, jeder hat seine eigene Definition und das ist auch gut so, aber lass meine Definition auch meine bleiben.
Ja, total. Und nicht immer, ich bin enttäuscht, ich bin dicker, sei im Ganzen und ruhig alleine enttäuscht, bitte. Mhm. Ich bin auch manchmal enttäuscht. Worauf ich, glaube ich, nochmal hinaus wollte, ist, dass man, dass ich dann irgendwann gesehen habe, ah, okay, das provoziert die Leute, aber wenn ich immer wieder sowas mache, dann werden sie desensibilisiert. Und dann war ich irgendwann, habe ich das einfach immer wieder gemacht und jetzt an diesem Punkt, ich weiß nicht, was ich machen müsste, damit meine Community enttäuscht von mir wäre.
Also hast du es zu extrem getrieben?
Exakt, weil ich war so, das ist nix und es geht. Es sind wirklich so kleine Sachen, wo man eigentlich wirklich denkt, Leute, das ist doch jetzt wirklich nicht so schlimm. Also ja, oh mein Gott, ich habe Brüste. In einem Bikini habe ich immer noch Brüste. Ich bin tatsächlich unter meinen Klamotten nackt. Ich weiß, wer hätte das gedacht. Exakt. Und wenn du diese Leute desensibilisierst und deswegen ist das, manche denken ja auch mal, Leute zeigen ihre Speckröllen im Internet, warum ist das wichtig? Es ist wichtig, damit Leute desensibilisiert werden. Ja, das ist normal. Das ist normal. So.
Ja, du hast recht.
Werbung.
Ich bin richtig froh, dass Cyrene mein heutiger Werbepartner ist. Cyrene ist ein ziemlich kleines Gerät, hier ist es, bei dem du nur mit einem Knopfdruck deine hinterlegten Kontakte alarmieren kannst. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich fühle mich so viel sicherer, seit ich Cyrene immer bei mir habe. Und das Unternehmen stammt aus Kopenhagen. Die Gründerin Caro hat leider selbst eine Situation erleben müssen, in der Hilfe für sie zu spät kam. Und sie hat daraufhin Cyrene entwickelt, damit so etwas weder ihr noch irgendjemand anderem wieder passiert. So, aber wie funktioniert das jetzt? Mit nur einem Knopfdruck, hier dieser silberne Knopf hier, kannst du deine hinterlegten Kontakte alarmieren und das geht super einfach und super schnell. Du musst also nicht erst nach deinem Handy kramen und wir wissen alle ganz genau, in so Paniksituationen findet man es einfach nicht, beziehungsweise nicht schnell genug, geschweige denn die richtigen Kontakte in deinem Handy dann zu suchen und dann auch anzurufen. Sobald du den Knopf drückst, werden in unter einer Sekunde all deine hinterlegten Kontakte, also Freundinnen, Freunde oder Familienmitglieder, gleichzeitig alarmiert. Sie bekommen direkt einen Live-Standort angezeigt und dann auch die schnellste Route zu dir. Und das funktioniert auch, wenn sie ihr Handy auf stumm geschaltet haben. Der Alarm kommt trotzdem durch. Cyrene vibriert dann auch in deiner Hand und leuchtet auf und damit weißt du dann auch, dass ein Alarm rausgegangen ist. So kann eine Situation auch entschärft werden. Studien haben nämlich bewiesen, dass 9 von 10 Situationen einfach nur durch die Anwesenheit anderer Personen deeskalieren. Ja, und mit Cyrene bist du eben einfach nicht mehr alleine. Also ich finde das Gerät echt richtig, richtig gut. Nur nochmal zur Erklärung. Cyrene musst du einmalig per Bluetooth in der App verbinden und die App ist kostenlos für sowohl dich als auch deine Notfallkontakte. Und dann bist du schon geschützt. Ich finde es einfach genial, dass Cyrene eine echte Bewegung für mehr Sicherheit ist.
jeder sollte das Recht haben, sich sicher zu fühlen. Und dieses kleine Gerät gibt uns ein kleines Stück Kontrolle wieder zurück. Falls ihr euch das jetzt mal anschauen wollt, mit dem Code STEFFI30, ich buchstabiere das mal ganz kurz, ganz groß geschrieben, STEFFI und dann die Zahlen 30, bekommt ihr 30% Rabatt auf eure Bestellung unter wearesirene.de. Ich buchstabiere das kurz, wearesirene.de. Ja, ein Buchstabierwettbewerb mal wieder. Aber ihr findet auch alle weiteren Infos und natürlich auch den Link in den Shownotes. Stay safe.
Werbung Ende.
Und bei Ratschlägen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wenn dir jemand einen Ratschlag gibt, vor allem wenn er ungefragt passiert.
Und das ist der ausschlaggebende Punkt.
Ja, genau. Wenn du jemanden fragst, super, gib mir deinen Ratschlag, vielen Dank. Aber viele Menschen projizieren deren eigene Realität auf dich und dann ist es so, mach's mal so und so, mach's mal so und so. Aber das ist gar nicht deine Realität und dann regt es mich auch total auf. Sagen wir mal, man hat ein Problem. Sagen wir mal mit dem Boyfriend. Und wenn man dann in so einer Misere steckt und dann sagt eine Freundin, ah nee, also weißt du, mach's einfach so und so, werde ich voll oft sauer, obwohl ich weiß, dass es gut gemeint ist. Ja. Aber ich denke mir so, das ist deine Realität. Das hat gar nichts mit mir zu tun.
Ja,
aber total. Ich freue mich natürlich, wenn ich nach einem Ratschlag frage und ich dann einen bekomme, dann ist es auch eine schöne Situation.
Total, aber also einen Ratschlag zu bekommen, selbst wenn man nach ihm gefragt hat, bedeutet ja nicht, dass man dann exakt das machen muss, was die Person dann gesagt hat. Ich finde, die Freiheit darf man immer noch haben, oder? Mhm, also gerade in einer Freundschaft, das ist jetzt nicht so, als würde man, keine Ahnung, wir sind nicht im Königshaus, wo das irgendwie nicht okay ist. Deswegen finde ich völlig legitim, weil es ist ja auch in Ordnung, nach einem Ratschlag zu fragen und dann zu merken, weißt du was, ich finde deinen Standpunkt ehrlicherweise richtig scheiße und das mache ich jetzt einfach mal nicht.
Ja.
Das ist so wie, ganz ehrlich, blödes Beispiel, aber irgendwie auch nicht. Outfit. Wie findest du mein Outfit? Oh, du findest es scheiße? Safe ziehe ich das an.
Ah.
Weißt du, was ich meine? Und da ist es ein bisschen Rebellion.
Ja.
Aber für mich ist es dann auch so ein bisschen, ich habe in dem Moment gemerkt, mich nervt, was du sagst, so wie du es gerade gesagt hast, dann muss ich es ja irgendwie gut finden. Dann kann das dann ist es ja nicht meine Realität.
Stimmt.
Dann muss ich das ja eigentlich durchziehen.
Reverse Psychology.
Exakt, so mache ich es immer beim Essen bestellen, was auch ein total anderes Beispiel ist. Aber wenn ich mich nicht entscheiden kann und in dem Moment dann fragt die Bedienung, was möchtest du essen? Und dann sage ich die Nummer 18. Und dann merke ich nicht mehr, das fühlt sich gar nicht richtig an. Dann sage ich, nee, doch nicht die Nummer 20. Und das hat mir geholfen, weil ich in dem Moment kriege ich so ein schlechtes Gefühl. Ich denke mir so, ich will gar nicht die Nummer 18.
Dein Unterbewusstsein erzählt dir eigentlich, was du wirklich willst.
Exakt. Und meistens muss ich diese Sache erst tun, damit ich dann merke, ob sie sich gut oder schlecht anfühlt.
Magst du es anzuecken? Ich habe irgendwie das Gefühl, du magst es anzuecken. Stimmt das?
Das Ding ist, ich habe nie drüber nachgedacht, weil ich hätte eher gesagt, mir ist es egal. Aber jetzt, wo du es sagst, vielleicht habe ich auch ein bisschen Spaß dran.
Weil ich bin so ein krasser People-Pleaser. Mhm. Mir ist es immer so wichtig, was andere von mir denken.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, bei dir ist so ein bisschen, you don't fucking care.
Ja, es ist schwer zu sagen, weil manchmal, ich habe trotzdem Situationen, jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel war ich auf irgendeinem Event und hinterher saß ich so auf dem Sofa und ich war so, oh mein Gott, alle hassen mich. Also ich bin absolut nicht verschont von diesen Situationen.
Okay.
Das ist echt krass. Ich setze mich gerade richtig selbst, das ist wirklich wie Therapie. Ich setze mich gerade richtig damit auseinander, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, ob ich Spaß daran habe, anzuecken. Aber wenn mich jemand in eine vielleicht unangenehme Situation bringt, dann habe ich Spaß daran, weil ich denke mir so, oh, hier werden Grenzen überschritten. Oh, okay, let's go.
Dann
habe ich Spaß dran.
Und dann bist du so, okay, verstehe.
Voll interessant, ich lerne mich hier gerade ein bisschen besser selbst kennen.
Oh, der G-Spot.
Ja. Ich frage nochmal meine Therapeutin, was sie davon hält. Oh mein Gott, ich habe Spaß daran, anzuecken. Interesting.
Aber sag mal, kannst du dich an einen guten Ratschlag erinnern? Oder an einen extrem schlechten? Irgendwas, was du jetzt so spezifisch benennen könntest?
Ja, so schlechte Ratschläge kommen immer für mich oft in Form von so Gesundheit, Fitness, Ernährung.
Ja, oder?
Man halt einfach dein Maul. Ganz ehrlich. Ich grundsätzlich einfach nein. Es ist einfach nein. Ich weiß noch, ich habe früher ja YouTube gemacht und habe ich manchmal irgend so ein Rezeptvideo oder so gepostet. Nicht, weil ich gesagt habe, das ist das beste Rezept der Welt, sondern das ist, was ich esse, so what I eat in a day. Und dann, Digga, da machst du wirklich so eine Sachen wie Bananen-Pancakes. So, das Ingredients sind Mehl, Ei und Bananen. Exakt. Ja, aber tausch das Ganze doch nächstes Mal gegen Haferflocken aus und wenn du das Ganze auf Kokosöl brätst, dann ist es gesünder. Wer hat gefragt und wer hat gesagt, was mein Anspruch hier an dieses Essen ist? Lass mich doch einfach in Ruhe.
Ja.
Und was gute Ratschläge angeht, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen. Warum haben Mütter am Ende immer recht?
Das
ist frustrierend.
Ja, du hast
manchmal
recht.
weil ich ihr gerne sagen würde, Mama, und actually, das war gar nicht so. Aber weißt du was, manchmal dauert es auch ein paar Jahre. Am Ende hat sie immer recht. Mit allem.
Ja, wahrscheinlich ist es dann doch die Lebenserfahrung. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, es kommt voll darauf an, von wem ein Ratschlag kommt. Weil wenn dich ein Mensch gut kennt, dann kann er dir eigentlich auch einen guten Ratschlag geben. Ne? Ja. Das ist vor allem von fremden Menschen. Ich war bei einer Kochsendung und da war Thomas Anders von Modern Talking.
Der berühmte Koch, ja.
Der berühmte Koch. Nee, der ist irgendwie, wir sind nicht gegeneinander aufgetreten, aber wir haben zur gleichen Zeit gekocht. Ich weiß nicht, war das Laferlichter lecker? Whatever.
Ja.
Auf jeden Fall hat er mir dann einen Ratschlag gegeben und der Ratschlag war, Menschen nicht so ernst zu nehmen, so wie sie dich, also das, was sie dir sagen, wie sehr sie dich lieben, stimmt nicht, aber auch wie sehr sie dich hassen, stimmt nicht. Und ich habe mir das so angehört als 17-Jährige und ich war so, was soll das bedeuten?
Hast du ihn gefragt, was soll das bedeuten?
Nein, ich war so, danke.
Ja, gut, guck mal, mit 17 denkt man ja auch immer, alle sind schlauer. Das ist ja, auch immer natürlich. Noch die Zeit, man denkt so, ja, da steckt bestimmt was dahinter. Ich wüsste jetzt auch gerne, was dahinter steckt.
Was soll das bedeuten? Weil also keiner liebt dich so, wie man es dir sagt und keiner hasst dich so. Es ist so, danke.
Und dann wiederum, weißt du was, man gibt die eigenen Ratschläge immer trotzdem aus einer eigenen Moral auch heraus.
Ja, klar.
Also vielleicht sollte er sich ein bisschen selbst hinterfragen. Also mit Liebe und so, ich kenne ihn nicht, aber ist irgendwie weird.
Eigentlich schon.
Ja.
Also falls du zuhörst, Thomas Anders, hi.
Hi und was bedeutet das?
Was bedeutet das? Lass es mich wissen in den Kommentaren.
Ich finde es toll, dass du Beef mit Modern Talking hast.
Habe ich, war das gerade fies?
Nein, null.
Nein, das war ein bisschen aneckend tatsächlich. Ich glaube, du färbst ab.
Und ich habe wieder, sorry, und ich habe wieder richtig Spaß dran. Nee, ich so, ja, und was hat er noch gesagt? Und was hat der andere bestimmt?
Nein, ich habe sofort ein schlechtes Gewissen einfach.
Ach, scheiße. Du kannst ja cutten, wenn es du
dich nicht. Ich will das nicht. Nee, das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen eine unsichtbare Hand, so unsichtbare Handschellen auf, weil ich bin von der Persönlichkeit her eigentlich auch so ein bisschen so, ein bisschen rebellieren, ein bisschen zu viel.
Yeah.
Aber dann habe ich.
Ein Party Girl.
A little bit. Yeah. Und dann habe ich aber diese eine Seite in mir. Ich weiß nicht, ob es von der Erziehung kommt oder weil ich so früh schon in der Öffentlichkeit stand und mir wurde immer so gesagt, du bist so ein gutes Vorbild, wow.
Ach wirklich, war das ein Ding bei dir?
Extrem. Ich habe ja eine Krankheit und das kam dann bei Germany's Next Topmodel raus und ich war mit 16 dann schon im Fernsehen und dann ging das um meine Narbe und ich bin das erste Model mit einer Narbe auf dem Bauch und dann war ich in Bikini-Kampagnen und es war so, wow, sie ist so ein tolles Vorbild.
Da wird es direkt so angekreidet, ne?
Und ich glaube, ich habe mir das einfach so zur Aufgabe gemacht, ein gutes Vorbild zu sein.
Ja.
Ich bin auch so the voice of the generation und ich versuche es wirklich alles richtig zu machen. Ich habe so eine Angst, ein schlechtes Vorbild zu sein und ich habe Angst, gecancelt zu werden.
Ja.
Und ich will so ein bisschen mehr du sein, wie du einfach so denkst, so that's me.
Also
that's
mehrere it. Sachen. Ich versuche mir alles zu merken, was ich gerade sagen möchte. Nein, das ist nicht Entschuldigung, sondern weil ich ja immer unbedingt, ich muss ja auch immer jedes Detail dann irgendwie besprechen. Ich habe mir eben gerade hier, während ich hier saß, auch schon Gedanken gemacht, ob ich eben gerade Scheiße gelabert habe. Aber mein Gott, muss man auch mit leben. Und das andere ist, finde ich, sehr, sehr krass. Du bist mit so jungen Jahren einfach quasi ins Rampenlicht gekommen. Da wurde gesagt, Steffi, du bist ein gutes Vorbild. Du so, ich bin ein gutes Vorbild? Okay, dann zeige ich euch mal, was ein gutes Vorbild ist. Ich werde das beste gute Vorbild sein, was ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Also das heißt Perfektionsanspruch an Perfektionsanspruch.
Ja.
Das ist ja Insanity.
Toll,
das ist ja
total.
Crazy. Wie soll man sich da nicht fertig machen? Und weißt du, was ich aber auch verrückt finde? Dass du gesagt hast, ich hatte da eine Narbe, Bikini-Shooting und dann wurde gesagt, sie ist ein gutes Vorbild. Aber das ist ja einfach nur deine Lebensrealität.
Es sollte normal sein, vollkommen.
Das finde ich so verrückt, dass man sagt, wow, sie traut sich was. Das ist einfach nur dein Leben. Und dadurch, es ist so willkürlich. Das macht mich richtig verrückt. Ich finde es crazy. Ich finde es crazy und du kannst sehr stolz darauf auf dich sein, danke, dass du so gut damit umgehen kannst. Weil ich hätte das nicht gekonnt. Ich hätte direkt alles angezündet wahrscheinlich. Deswegen sieht dein Studio so aus und meins nicht, period.
Ja, ein Funke, hier wäre alles auf jeden Fall.
Oh Gott, mein.
Hast du eigentlich Angst, gecancelt zu werden? Weil ich glaube, das ist auch so eine ganz große Angst bei mir.
Ja, ist ein Riesending. Ich glaube, die einzigen Momente, interessanterweise, in denen ich auch kurz war, so fuck, war das zu viel, war immer mein Podcast. Und es sind so Sachen, wo ich meine, das ist eigentlich total bescheuert, weil ich glaube, weder du noch ich sind böswillige Menschen. Wir sind keine Menschen mit irgendwelchen, keine Ahnung, rassistischen oder homophoben oder sexistischen oder transphoben oder allen phoben Gedanken. Und das ist es nicht verrückt, dass wir trotzdem so denken, was ist, wenn ich jetzt komplette Scheiße gelabert habe? Manchmal höre ich mir meinen Podcast an, ich muss aufpassen, was ich sage jetzt, aber ich habe dann manchmal Angst, was ist, wenn ich in meinem Podcast saß und aus Versehen gesagt habe, ich quäle gerne Hundebabys, ja, ohne dass ich es gemerkt habe.
Du vertraust dir da auch nicht. Ich bin auch so, dass man sich was anhört und man sagt, man denkt sich so, oh, das habe ich gesagt.
Und das ist so Bescheid, auch so Sachen, die man niemand sagen würde. Da macht man sich Gedanken darum und man, naja gut, das Internet ist halt auch absolut insane. Ne? Das Internet ist insane. Die schaffen aus jeder Scheiße so willkürlich einen Shitstorm zu machen. Ey, das muss man denen schon fast anrechnen. Ne? Da muss man echt wirklich sagen, Applaus, Leute. Ihr seid richtig heftig. Aber die schlimmsten Sachen werden normalisiert und die normalsten, ja, Sachen werden zu einem Problem gemacht. Ich weiß nicht wie und es kommt auch immer drauf an für die Leute, wer das ist. Ich sag nur, für Leute, McDonald's, riesen Shitstorm. Wir wissen alle, worüber ich rede. Mhm. Also H.P. Baxter geht's richtig gut, oder? Mit seinem Menü gerade.
Ja, stimmt.
Mit Liebe. Ich kenne ihn nicht. Er ist safe ein cooler Mensch. Aber der kann völlig chillig sein eigenes McDonald's-Menü machen und es juckt wirklich absolut niemanden.
Meinst du, es ist ein großer Unterschied bei Männern und Frauen?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Exakt. Ich glaube schon. Es gibt ja noch andere Leute, die auch McDonald's-Menüs gemacht haben und sowas. War das ein Thema?
Ja, das stimmt.
Nein, aber wenn du die erste Person bist, die eine Tür eintrittst, du bist auch die Person, die die Scheiße abkriegt. Das ist einfach so.
Ja, wenn ich so darüber nachdenke, auf jeden Fall auf allen Ebenen. Weil auch wenn Künstlerinnen ihr Genre verändern, dann werden sie die ganze Zeit einfach nur, ja, angeschrien von wegen so, oh mein Gott, du hast dich so verändert, was machst du? Aber bei Männern ist es wirklich weniger der Fall, würde ich mal behaupten.
Es wird sehr viel einfach erlaubt. Es ist sehr viel Spielraum für die.
Es ist aber auch so ein bisschen, als würden Menschen so besitzergreifend sein. Du gehörst mir und ich habe dieses Bild von dir. Deswegen darfst du nicht rauchen, deswegen darfst du nicht dein Genre verändern, deswegen darfst du nicht mit einer Essensmarke kooperieren.
Ja, das Ding ist halt auch, Instagram ist ja trotzdem in dem Sinne persönlich. Leute werden am Ende vor allem Leuten folgen, mit denen sie sich irgendwie identifizieren können. Voll. Und sagen, entweder ich bin auch so oder so möchte ich sein. Das heißt, sie machen sich ein Bild von dir, bauen so eine parasoziale Beziehung zu dir auf, wie wir auch schon besprochen haben. Und sobald sich, wie du auch gerade gesagt hast, einfach was ändert, sind die so, nein, 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 das ist aber nicht die Steffi, der ich gefolgt habe. Wie du machst jetzt dies und wie du ziehst dich so an. Mhm. Du hast dich doch ganz anders angezogen vorher. Wie kannst du es wagen, mein Bild von dir ins Wackeln zu bringen? Was heißt das für mich? Weil ich wollte ja eigentlich immer so sein wie du. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, will ich jetzt sein wie neue Steffi oder will ich immer noch sein wie alte Steffi? Oder, warte mal, muss ich mir eine eigene Persönlichkeit aufbauen? Wirklich, das ist ein Riesending. Leute im Internet wollen auch immer unbedingt vorgegeben bekommen, wie soll ich etwas finden? Wie finde ich diesen Trend? Wie finde ich diese Meinung? Und die kommen einfach nicht klar, wenn man etwas ändert oder eben nicht bereit ist, das zu tun.
Und ja, und einem Bild dann nicht entspricht, dass sie sich davor ausgemalt haben und dann kommt diese Enttäuschung. Hey, vollkommen. Es ist irgendwie schon fast so ein Druck. Und ich habe jetzt voll so das Gefühl, so nee, es ist fucking mein Leben. Und egal, wie ich auftreten will, was ich sagen will, was ich machen will, ich habe diese Freiheit und ich sollte es eigentlich auch nutzen. Und es ist fast schon, ja, so ein politisches Statement, total, wenn man sich entscheidet, irgendwas gegen den Vorstellungen verrückt von Menschen zu machen.
Ja. Das ist du, oh mein Gott, du bestimmst selbst über dein Leben. Das ist politisch, aber du hast recht. Es, ja, ist so.
Vor allem bei Frauen.
Ja, das ist wirklich richtig krass. Und um es aber nochmal zu sagen, weil du vorhin gesagt hast, ich überlege gerade, ob ich mehr sein wollen würde wie du oder lieber damit umgehen wollen würde. Wir sind, glaube ich, völlig anders an die Öffentlichkeit gelangt. Mhm. Und bei dir, du warst so jung und bei dir war es ja auch wirklich von einem Moment auf den anderen und dann kam alles. Bei dir war alles auf einmal. Ich habe wirklich so einen Respekt davor, weil ich weiß gar nicht, wie man grundsätzlich, aber gerade in so einem wirklich prägenden Alter, überhaupt damit umgehen kann. Und ich glaube, bei dir war auch sehr viel, sehr schnell und sehr lange. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass du jetzt wahrscheinlich an dem Punkt bist, wo du reflektierst und sagst, hätte ich das anders machen sollen. Ja. Aber am Ende, du hattest, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, einmal stehen zu bleiben und zu sagen, hey, sollte ich anders damit umgehen für mich? Sollte ich mehr darauf achten, wie sich das für mich anfühlt? Weil ich hatte trotzdem zum Beispiel die Möglichkeit, also bis 22, 23, ein völlig normales Leben einfach zu leben. Ich bin zur Uni gegangen und so weiter. Mhm. Ich habe mich abgeschossen im Club und so weiter. Das hat keine Sau interessiert. Und bei mir ist nicht alles, was ich mache, in der Öffentlichkeit. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, ich führe ein sehr normales Leben und dann mache ich einfach diese anderen Sachen und keine Ahnung, hoffe, I guess, dass Leute irgendwie zuhören. Und das ist ein Riesenprivileg einfach, weil du in diese Situation gar nicht erst kommst. Das heißt, ich würde an deiner Stelle, ich würde gar nicht mich vergleichen wollen und können. Du hast eine Million wahrscheinlich mehr Sachen gemacht als ich. Du hast eine Million mehr Experiences als ich und natürlich auch andere. Und man kann immer nur mit den Karten spielen, die man hat. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es, glaube ich, unmöglich zu sagen, aber wie kannst du so sein? Weil ich unter diesem Druck nicht war. Klar, meine Mutter hatte einen Perfektionsanspruch an uns, aber ich war nicht im Fernsehen. Mir wurde gesagt, du bist das perfekte Vorbild. Ey, das hätte mich kaputt gemacht.
Du konntest dich selbst formen.
Exakt.
Und du konntest auch dich selbst erstmal kennenlernen, bevor du in der Öffentlichkeit gezeigt hast, wer du bist.
Exakt. Und ich konnte dadurch, dass bei mir es eigentlich fast nur Social Media ist, ich hatte immer die Entscheidung, was ich zeigen möchte und was nicht.
Würdest du aber sagen, Menschen sollten aufgrund von ihren Taten bewertet werden?
Kannst du das spezifizieren? Auf Social Media oder?
Oder generell, also ja doch, auf Social Media, in der Öffentlichkeit, so das, was sie machen, sollten sie darauf dann auch eine Bewertung bekommen. Jetzt sagen wir mal, bei mir, egal was ich mache, sollte ich darauf bewertet werden, was ich mache.
Ja, komplexe Frage auf jeden Fall, glaube ich. Also man kann es von, ich finde es super, ich finde es richtig gut. Ich meine, du kannst sagen, und findest du das Wetter schön gerade, machst du aber nicht. Ich meine, jetzt kommst du ein bisschen darauf an, von welcher Seite man das beleuchtet, wenn wir jetzt sagen würde, einfach grundsätzlich Social Media. Man muss halt sagen, der Grund, warum Social Media existiert und warum es so bekannt geworden ist, ist, weil du eben die Möglichkeit von Austausch hast. Das hat ja damit angefangen, dass man auch gesagt hat, hey, hier ist Facebook und da kannst du Leute bewerten. Mhm. Das heißt, Social Media lebt davon.
Ja.
Ich frage mich auch, wie eine Social Media Plattform aussehen würde, in denen du, Steffo, du scrollst einfach durch, du siehst Content und du kannst dich aber gar nicht dazu äußern. Wobei das
Snapchat
ist ja eigentlich.
Das war früher Snapchat, ich hab's geliebt.
Snapchat war wirklich geil.
Hammer.
Fernsehen.
Stimmt.
Das ist eigentlich Fernsehen.
Stimmt. Ja, und damals wurden Menschen auch nicht so wirklich gecancelt, weil ich finde es an sich ja ganz gut, dass Leute bewertet werden. Aber
es ist zu einfach. Es ist zu einfach und es wird einfach nicht genug gescreent. Es muss, guck mal, eine Sache, was einfach für mich gar nicht geht, dass man anonym auf Social Media sein darf. Es geht einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum Deutschland da so behind ist. Ich weiß, es ist super, super komplex und es ist fast unmöglich, aber dass man sich, keine Ahnung, mit einem ID einloggen muss oder sowas, damit du überhaupt einen Social Media Account haben darfst. Damit würde nicht alles gelöst werden, aber es würde einen riesen Unterschied machen. Du könntest Leute strafrechtlich verfolgen und sowas. Weil das ist, allein schon heute, ich will gar nicht wissen, was du heute schon für DMs hattest. Weil ich weiß, dass ich heute schon sehr viele DMs hatte, wo ich direkt mal den Blockbutton gedrückt habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das muss auf jeden Fall einfach mehr, wie nennt man, ja, gescreent. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Es muss
nicht kontrolliert, überwacht, aber
ja,
überwacht
irgendwo
werden.
Schon.
Ja, das
und nein, ich möchte nicht, dass da Sachen überall gelöscht werden, aber ich möchte, wenn jemand sagt, dass, also ich versuche gerade irgendwas non-offensive zu sagen, dass ich aussehe wie eine Hure, dann möchte ich, dass diese Person auch strafrechtlich belangt werden möchte.
Ja.
Das möchte ich sagen, ist natürlich das unterste vom Spektrum. Aber spätestens, wenn man Morddrohungen bekommt, möchte ich schon gerne zur Polizei gehen können und sagen, hey, können Sie vielleicht mal gucken, dass er mich nicht umbringt? Das wäre cool.
Ja, voll. Also an dieser Stelle möchte ich auch Hate Aid empfehlen. Die helfen, aber ich habe sehr oft Probleme mit Menschen, die mir drohen und die leben dann in einem anderen Land und man kann gar nicht gesetzlich vorgehen. Du kannst nichts machen, das ist insane, oder? Aber ich finde es eigentlich auch eine ganz gute Idee, dass man sich mit einem ID anmelden muss.
Ja, ist das nicht, mittlerweile gibt es nicht, ist das nicht auf Facebook so oder war das bei SchülerVZ?
Ich glaube, es gab Gerüchte.
Ja.
Ich glaube, es ist niemals zum...
Ich meine, du musst dich, um eine SIM-Karte zu bekommen mittlerweile fürs Handy, musst du doch mittlerweile auch ein ID mitnehmen.
Ist das so?
Ja.
Bestimmt.
Und ich weiß, dann wäre Social Media weniger zugänglich und dann wäre so, Zensur. Ah nee, actually würde ich nur gerne wissen, wer gerade meine Mutter beleidigt, weißt du?
Ja, oder Morddrohungen von sich gibt.
Ja, total.
Was meinst du, hast du einen Tipp, einen Ratschlag für uns, wie man sich Dinge oder auch die Meinung von anderen Menschen nicht zu sehr zu Herzen nimmt?
Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn man 17 ist, dann denkt man immer, die anderen wissen es besser.
Ja.
Ne? Und das ist aber gar nicht unbedingt nur, wenn man 17 ist, sondern das zieht sich auch durchs Leben. Du sitzt in Meetings und dann sitzt da irgendein CEO und der erklärt dir dann einmal so richtig, wie die Welt funktioniert. Und du sitzt da, das hatte ich letztens erst vor ein paar Wochen, und du sitzt da und du versuchst so, ja, warte, vielleicht ist da was. Und nach einer halben Stunde merkst du, der labert nur Scheiße.
Heiße Luft.
Und genau, und das ist das Ding. Und damit möchte ich nicht sagen, alle sind dumm und ich bin schlauer als alle anderen. Offensichtlich nicht. Aber ich mit Vorsicht genießen. Weißt du, was ich meine? Nicht also nicht alles, was Leute sagen, ist irgendwie in Stein gemeißelt oder die volle Wahrheit. Und am Ende ist, so wie du auch am Anfang gesagt hast, ist nicht alles schwarz oder weiß. Mhm. Und es ist nicht alles immer eine absolute Wahrheit. Das ist immer alles eine Sache der Perspektive. Und ich glaube, du musst natürlich auch irgendwo immer schauen, wer mit dir spricht.
Yeah.
Weil ein 50-jähriger Deutscher wird dir einen Ratschlag für dasselbe Thema offensichtlich anders geben als deine Mutter aus Russland, die unter ganz anderen Umständen aufgewachsen ist. Und ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen lernt, das einzuordnen, dann kann das vielleicht ein bisschen einfacher sein. Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe bestimmte Leute, die ich in bestimmten Sachen nach Ratschlag frage.
Voll.
Und das ist, glaube ich, auch gut. Weil wenn du schon weißt, ey, wenn ich die Person nach einem Beziehungsratschlag frage, das wäre dann wohl ich, wird sie sagen, mach einfach Schluss. So, obwohl sie das selber niemals selbst so machen würde. Mann, mach Schluss, er ist scheiße, er ist dies, er ist das. Weil, weißt du, auch Empathie hat seine Grenzen. Und das ist auch so. Ich würde auch sagen, ich bin ein empathischer Mensch. Aber was das angeht, bin ich, ja, scheiß auf ihn, er ist egal und so weiter. Das heißt, man muss, glaube ich, einfach schauen, habe ich bei der Person vielleicht das Gefühl, bei diesem Thema hat sie einen Blick drauf, der für mich persönlich auch einfach Sinn macht. Ich weiß, das ist so ein bisschen biased, weil in dem Moment kannst du dir natürlich dann so ein bisschen aussuchen, was für eine Art von Ratschlag du möchtest. Aber da muss man, glaube ich, einfach selbst reflektieren und sagen, möchte ich einen ehrlichen Ratschlag oder möchte ich das hören, was ich hören möchte?
Hey, voll. Wie viele Ratschläge ich hier bei G-Spot schon verteilt habe und als würde ich die jemals umsetzen können. Wie oft habe ich über offene Beziehungen gesprochen und war so, oh mein Gott, ja, hatte ich jemals eine? Nein.
Ja.
Und ich jedes Mal, wenn es irgendwie zum Gespräch kam, war ich so, ich bin so weit davon entfernt. Und ich kann das extrem nachvollziehen. Und du hast es tatsächlich auch mal in deinem Buch geschrieben. Du hast geschrieben, wahrscheinlich verteile ich sogar deutlich lieber Ratschläge, als dass ich zuhöre. Immerhin kann ich mich dann selbst reden hören.
Ja, love exakt. It. Es ist sehr, sehr einfach, glaube ich. Naja, in dem Moment, wo man selbst nach einem Ratschlag gefragt wird von einer Freundin, Familie oder so, ist es auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt mein Moment. Ich werde den besten Ratschlag der Welt geben. Ich werde dir den besten der besten Ratschläge der Welt geben. Und es ist ja am Ende, ich glaube, solange es aus einer guten Intention herauskommt, ist es auch okay.
Ja.
Und ich weiß trotzdem nicht, ob das nicht, ich glaube, es ist trotzdem okay, einen Ratschlag zu geben, auch wenn man sagen würde, ich weiß gar nicht, ob ich das selbst so machen würde. Wenn stell dir vor, deine Freundin sagt, ja, er hat mich betrogen und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und du weißt selber in der Situation, vielleicht du hast es schon mal gemacht, du wurdest betrogen, du bist trotzdem in der Beziehung geblieben. Vielleicht hast du es gemacht oder vielleicht würdest du es in dem Moment sogar noch machen, aber du möchtest in dem Moment ja der Person helfen. Du hast diese Entscheidung zwar auch mal getroffen, also du hast vielleicht dann gesagt, ich bleibe jetzt in dieser Beziehung, aber du möchtest ja, dass diese Person den Fehler nicht macht.
Ja.
Du möchtest nicht, dass sie dasselbe durchmacht wie du. Und dann ist es, glaube ich, auch völlig okay, einen Ratschlag zu geben, von dem man weiß, dass man ihn selbst nicht befolgt hat oder eventuell auch erstmal nicht befolgen würde. Am Ende kommt es auch das aus einer guten Intention heraus und man möchte ja tatsächlich helfen. Man möchte ja möglichst nicht, dass die Freundin dann heulend im Bett liegt. So.
Ja, total. Und eigentlich, wenn man einen Ratschlag verteilt oder vergibt, dann ist es schon fast wie Therapie für sich selbst. Weil, wie du sagst, wahrscheinlich kommen so eigene Situationen hoch. Und wenn du dann der Freundin sagst, hey, mach mal so, dann ist es wie so eine kleine Therapie an sich selbst. So seine Traumata kann man damit auch so ein bisschen vielleicht nochmal revisiten.
Ja, total. Oder? Ich bin total bei dir, weil zum Beispiel in dem Buch, da sind die Kapitel nach Ratschlägen aufgeteilt.
Ah, ja.
Und da ist zum Beispiel, was war das, irgendein Dating-Kapitel, pass auf, wen du datest oder sei vorsichtig, wen du datest und so. Und dann habe ich immer so Listensituationen, in denen ich diesen Ratschlag nicht befolgt habe. Oder Situationen, in denen ich keine gute Freundin war. Oder Situationen, in denen ich nicht meine Träume verfolgt habe. Und das ist genau das, was du gesagt hast, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Da habe ich diese Ratschläge eben nicht befolgt. Wie schlimm war es wirklich? Und welche Konsequenzen hatte das? Das ist auch einfach okay. Am Ende, wir werden ja nicht als, es ist ja nicht so, als würden wir 18 werden und auf einmal sind wir sehr weise und schlau oder 30 oder 35. Es ist alles immer Lebenserfahrung. Mein Gott.
Es ist wirklich. Und auch alles gar nicht so wichtig und so dramatisch, wie es manchmal in dem Moment so erscheint.
Nee. Und sag mal ehrlich, sind die lustigsten Situationen ever nicht die, in denen man Fehler gemacht hat?
Ja, doch.
Ja.
Im Nachhinein.
Im Nachhinein.
Währenddessen denkt man so, ich hasse mich und dann ist man so, actually, ich bin auch ein bisschen froh, dass es passiert ist, weil es ist wirklich lustig.
Ja, es ist immer eine gute Story, weißt du, wenigstens das.
Ja.
Es ist zumindest eine gute Story.
Voll.
Werbung.
These boots are made for walking. Und zwar ganz besondere Boots. Falls ihr Copenhagen Studios noch nicht kennt, dann erzähle ich euch mal was von denen, denn die bringen zeitlose Styles mit hoher Qualität und einem skandinavischen, minimalistischen Design auf die Straßen und auch an meine Füße, hoffentlich auch an eure. Sie passen ehrlich gesagt zu allen Anlässen, dadurch, dass sie auch so minimalistisch designt sind, perfekt fürs Büro. Danach zum Date oder zum Ausgehen. Tatsächlich ziehe ich auch gerne Copenhagen Studios an, wenn ich mal tanzen gehe, weil sie so bequem sind und stylisch. Und ich finde auch, sie werten jedes Outfit auf. Die Schuhe werden zu 100% in Europa hergestellt und durch die hohe Qualität begleiten sie dich auch über mehrere Jahre. Und dieses zeitlose Design, naja, das kommt halt auch nie aus der Mode. Und es ist so ein absoluter Powerschuh. Wir haben natürlich auch für euch, für unsere ZuhörerInnen, ein Rabattcode. Und zwar bekommt ihr 15% Rabatt mit dem Code G-Spot. Alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, unter copenhagenstudios.com. Also schnell sein lohnt sich, denn dieser Code ist bis zum 7.5.2025 gültig. Schaut jetzt vorbei. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Was ist für dich ein schlechtes Vorbild? So die Definition von einem schlechten Vorbild.
Also genau, da gibt es ja zwei unterschiedliche. Einmal von der Gesellschaft und das wäre zum Beispiel wahrscheinlich wir Frauen, die irgendwie selbstbestimmt ihr Ding machen und sagen, was sie möchten, anziehen, was sie möchten. Vielleicht mal eine Zigarette rauchen, Alkohol trinken, irgendwas. Denkt dir irgendwas aus? Also es gibt ja, man kann ja gefühlt nur was falsch machen. Ja, von meiner Seite aus weiß ich gar nicht ehrlicherweise, ob ich das Konzept so krass unterstütze. Weil, also Vorbild grundsätzlich ist ja immer so ein bisschen, ich frage mich halt immer auch, was Eltern angeht, ja, du bist noch Vorbild für die Kinder, du bist ein Vorbild für die Kinder. Ja, aber soll ich jetzt deine Kinder erziehen? Ich weiß nicht. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich das so supporte. Und ich meine, wenn es jetzt darum geht, was für Leute ich persönlich scheiße finde, wir haben ja auch vorhin über schon Andrew Tate und sowas geredet. Ich finde, das hat gar nichts mehr mit einem schlechten Vorbild zu tun. Das sind für mich einfach schlechte Menschen.
Schlechte Menschen, ja.
Weil ich glaube genuinely, dass die glauben an das, was sie einfach glauben. Die sind okay damit, einfach bestimmte Menschengruppen einfach außen vor zu lassen und denen ihre Rechte abzusprechen. Und ich weiß gar nicht, wo man da dieses Wort noch einschieben kann. Weißt du, was ich meine?
Vielleicht ist es auch einfach das Konzept von einem Vorbild,
ja,
was einfach nicht mehr existiert.
Total, weil ich meine, wenn wir jetzt sagen, du hattest mich ja auch vorhin schon gefragt, hattest du so Vorbilder? Ich liebe es, von Leuten Inspiration zu ziehen. Genau. Weißt du, was ich meine? Es gibt Autorinnen, die ich total cool finde. Es gibt Leute, die sich cool anziehen, wo ich sage, wow. Aber Vorbild impliziert für mich immer, dass man das Leben von jemandem nachahmen möchte. Und das finde ich irgendwie mega weird.
Das geht auch nicht.
Ja, es geht absolut nicht, weil unter die Wahrscheinlichkeit, dass eure Umstände schon mal gleich sind, ist sowieso fast bei zero.
Ja.
Und da fängt es ehrlicherweise schon an. Ja. Es fängt wirklich dabei schon an. Ich würde sagen, Ausschlussverfahren funktioniert gar nicht mehr. Und selbst wenn du anfängst zu reden wie eine Person, anfängst dieselben Dinge zu machen wie eine Person, dich anziehst wie die Person, das ist
creepy.
Du bist, es ist A, creepy, B, wirst du trotzdem niemals diese Person sein und C, was ist denn der Sinn der Sache? Was ist der Sinn der Sache?
Ja, dass du deine eigene Identität nicht finden musst.
Und das finde ich voll sad.
Das ist sehr schade.
Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so coole Sachen, die man machen kann, es gibt so viele Träume, die man verfolgen kann, Hobbys, die man ausleben kann, Styles, die man finden kann, Sachen, die man denken kann. Warum braucht man jemanden, der einem das vorlebt?
Ja, voll.
Hattest du Vorbilder?
Ey, frage ich mich auch so häufig, weil in Interviews wurde ich immer gefragt, wer ist dein Vorbild? Und ich habe immer gesagt, Heidi Klum.
Ja, klar.
Meine Oma.
Ja.
So, weil
meine Mutter. Ja, same. Ich sage auch meine Mutter wahrscheinlich.
Weil man denkt so, okay, ich muss ein Vorbild haben. Jeder hat ein Vorbild.
Ja.
Also muss ich jetzt auch was sagen.
Ja.
Aber was bedeutet es eigentlich, ein Vorbild zu sein oder ein Vorbild zu haben?
Ja.
Es gibt tatsächlich keine Person auf dieser Welt, die ich lieber wäre als ich selbst.
Punkt. Und das erstmal tolle Antwort, sehe ich nämlich genauso, ich fühle mich genauso. Ich sehe so oft Leute, die so tolle Leben leben und so schöne Sachen machen und egal wie beschissen es mir an dem Punkt gibt, ich habe noch nie gedacht, ich wäre lieber so und so. Und das ist, sei mal ehrlich, was für ein tolles Gefühl ist das?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das alle so sagen können.
Na, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Es ist wahrscheinlich auch ein Privileg, ja, dass wir 100%. Uns selbst verwirklichen können.
100%.
Und da sind wir auch wieder, wir können uns selbst verwirklichen, also sollten wir es auch machen. Deswegen sollten wir auch die Zigarette rauchen, wenn wir es wollen.
Ja, ja, das ist ja auch so. Ich meine, du hast die Qual der Wahl und es ist, glaube ich, sehr schwierig, auf so einer ganz dünnen Brücke zu gehen, wo gefühlt so unten ist Lava und das sind die schlechten Entscheidungen und du musst balancieren auf einem Ding und bloß aufpassen und nicht in so eine schlechte Entscheidung reintippst. Das ist A, unmöglich. Und B, es ist mega langweilig.
Was würdest du sagen, waren die unvorbildlichsten Sachen, die du gemacht hast? Oder eine Sache? Ich würde sagen, die unvorbildlichste Sache, die ich gemacht habe, war, mich anderen anzupassen.
Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und meinst du jetzt von, also du meinst von, wenn du jetzt reflektierst von deiner Sicht aus jetzt, unvorbildlich, ja. Ja. Sorry, siehst du, jetzt war ich selber weg.
Das Wort.
Ja, schwierige Sache. Ja, grundsätzlich glaube ich einfach immer dieses Feeling, sich anpassen zu müssen. Ne? Lass mich ganz kurz darüber nachdenken. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, ich finde den Gedanken, sich anpassen zu müssen, weil das hat glaube ich, jeder schon mal gemacht an irgendeinem Zeitpunkt. Und ich war definitiv auch mal in Situationen, in denen ich gedacht habe, machst du das gerade, weil du das willst oder weil du so bist oder weil du glaubst, das musst du jetzt machen, um hier reinzupassen.
Genau.
Ja. Finde ich einen guten Punkt, ehrlicherweise. Und weil das ist auch ein ganz ekliges Gefühl hinterher, ne?
Total. So als wäre man sich selbst fremdgegangen.
Ja.
Wow. Philosophisch.
Du sagst tolle Sachen hier.
Dankeschön.
Ich bin begeistert. Nee, wirklich. Das sind auch Sachen teilweise, über die ich gar nicht darüber nachgedacht habe. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich so sehr liebe, Leute zu provozieren.
Entschuldigung.
Das ist einfach,
tut mir leid, das ist eigentlich auch mega. Als würde ich so eine Diagnose hier erstellen, magst du es anzuecken?
Aber das machst du ja gar nicht. Nein, du hast mich einfach nur gefragt
okay.
Und ich konnte nicht Nein sagen. Also ist doch eigentlich voll gut.
Danke.
Sehr viel zu verarbeiten. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine gute Frage. Ja, ich glaube einfach, du sagst es schon richtig, sich selbst wahrscheinlich einfach nicht treu zu sein.
Ja.
Und das sind kleine Sachen. Es ist auch okay, weil zum Beispiel oft gerät man ja, glaube ich, in Situationen, in denen man hinterher denkt, warum habe ich in dem Moment nicht das und das gesagt oder das und das gemacht? Das ist normal und das ist menschlich. Dafür sollte man sich, glaube ich, auch nicht fertig machen. Aber ich glaube, über längeren Zeitraum sollte man irgendwie darauf achten, hey, bin ich das eigentlich oder ist das von dem ich denke, dass ich sein sollte?
Ja, und vielleicht ist es deswegen auch mal gut, ein schlechtes Vorbild zu sein. Also es kann sich ja auch wirklich gut anfühlen, zu wissen, man macht gerade etwas, wo man ein schlechtes Vorbild ist, in Anführungszeichen. Weil auch als ich dieses Video hochgeladen habe, wo ich an dieser Zigarette gezogen habe und so.
Sag ehrlich, war geil, oder?
Es war so rebellious. Ja. Oh, es war irgendwie richtig geil und ich wusste, meine Eltern finden das nicht geil und die Leute, die mir folgen, finden das nicht geil und irgendwie war ich so, Post, Hammer. Und ich geil. Muss auch sagen, ich habe so ein bisschen sogar auf diese schlechten Kommentare gewartet. Ich wusste nämlich, dass sie kommen und ich war so, da sind sie. Ja, und jetzt kann ich mein Handy weglegen und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich war auch so, Hammer. Ich kann mich immer noch im Spiegel angucken und ich finde es auch immer noch irgendwie ganz gut.
So, und weißt du, wenn sich eine angeblich schlechte Entscheidung so gut anfühlt, wie schlecht kann sie wirklich sein? Warum fühlt sie sich so gut an? Weißt du, auch mal in die Abgründe gehen, auch mal die Abgründe genießen. Nee, aber Ausschlussverfahren funktioniert für mich immer super. Ich habe, wie gesagt, oft weiß ich, gibt es Situationen, in denen ich einfach nicht weiß, was ich gut oder schlecht finde oder wie sich Sachen für mich anfühlen, dann muss ich sie halt erstmal machen. Und weißt du was, hätte ja auch sein können, dass du es hochlädst und sagst, Gott, nee, eigentlich will ich das überhaupt gar nicht, warum, das, ich habe mich nur so dargestellt, weil ich dachte, ich muss, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und besser hättest du auch mehr rausgefunden. Aber du hast gemerkt, actually, es fühlt sich ja richtig geil an.
Stimmt.
Ist doch schön.
Du kommst deiner Authentizität tatsächlich näher, wenn du Dinge versuchst und ausprobierst und auch mal ein schlechtes Vorbild bist und rebellierst und auch mal auf die Schnauze fällst und wieder aufstehst.
Total, du hast es toll zusammengefasst.
Wow, es war gerade ein ganz langer Weg.
Nee, ich finde, du hast es perfekt ausgedrückt. Ich habe ja auch richtig viel zum Mitdenken, sage ich dir ehrlich. Ich finde es richtig gut.
Danke. Cool. Ich auch. Und meine Gedanken überschlagen sich hier auch immer so häufig.
Same. Ich bin auch die ganze Zeit so, ich muss erstmal nachdenken. Und dann bin ich auch so, ja, aber ich wollte zu dem Punkt noch was sagen. Und ja.
Kannst mich jederzeit unterbrechen. Findest du es eigentlich schlecht, wenn man andere Menschen unterbricht? Das ist auch so ein Vorbildsding.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz schlimmer Unterbrecher. Und dann wiederum zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir wechseln uns gut ab mit dem Reden. Ich hoffe, ich habe ein gutes Gefühl und laber nicht nur die ganze Zeit. Und ich finde zum Beispiel total interessant, was du sagst. Und ich habe gar nicht das Bedürfnis, dich zu unterbrechen. Und dann frage ich mich, wenn ich Leute unterbreche, ist das nicht vielleicht berechtigt?
Ah,
naja,
also du bist so enough.
Ja, aber ich muss mir gerade keine Mühe geben, dich nicht zu unterbrechen, weil ich hören möchte, was du sagst. Also nee, ich glaube, ich muss das schon ein bisschen reduzieren, weil ich habe ja auch ADHS und das soll keine Ausrede sein, aber damit kommt diese Ungeduldigkeit und Impulsivität. Und oft, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast, du weißt schon, was die Leute am Ende des Satzes sagen wollen. Und dann denke ich mir so, mein Gott, wrap it up, Alter. Das sind noch 3 Worte und du machst das einfach in 5 Sätzen. So, get to the point. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Ich finde das so erleichternd, wenn man Menschen auch mal ein bisschen unterbrechen kann.
Ja.
Das mache ich ja mit meinem besten Freund total viel und wir haben eine Folge aufgenommen.
Da finde ich es voll okay. Siehst du, das habe ich auch gemacht.
Ich liebe es.
Ja.
Es ist so geil. Es ist so ein, ja, wir bauen zusammen den Satz.
Ja, weißt du? Exakt. Auch voll schön. Ja, das ist ein tolles Bild eigentlich. Da finde ich, also ich finde in Freundschaften, wenn es da schlimm wäre, dass wir uns gegenseitig unterbrechen, ich würde untergehen.
Ja.
Ich glaube, man muss sich einfach Leute suchen, die dann auch cool damit sind. Und dann, wenn es um so professionelle Sachen geht, muss man sich vielleicht mal ein bisschen am Riemen reißen. Also ich persönlich muss das machen. Aber manchmal finde ich es auch okay, oder?
Ja.
Denkst du das auch?
Ey, total. Nee, ich mag es. Es ist sehr erleichternd. Aber ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht. Deswegen sitze ich meistens da und warte, bis der Satz fertig ist. Und dann bin ich so, okay, und jetzt kann ich reden. Das ist normalerweise so bei G-Spot. Und es ist mir nur so stark aufgefallen, als ich die Folge mit Yannick gemacht habe, dass ich es echt geil finde.
Ja, dass du wusstest, okay, ich kann dich eigentlich direkt reingrätschen.
Und du bist nicht sauer.
Ja.
Und wir,
aber ich meine, probier's doch einfach mal aus und guck mal, wie sich das anfühlt.
Imagine.
Ja, wieso nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele finden das doch auch sehr unhöflich.
Interesting. Ja, einmal austesten.
Einfach mal austesten.
Einfach mal austesten. Du darfst nicht jederzeit unterbrechen, by the way.
Wir haben ja so über Standards gesprochen bei Frauen und was auch so Vorbildlichkeit angeht bei Frauen. Glaubst du, man hat das Gefühl, dass Frauen vorbildlicher sein müssen als Männer? Weil irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir schon alleine darüber sprechen, wären wir 2 weiße Cis-Dudes auch noch straight, würden wir jemals darüber sprechen?
Ja, und dann kann man sich ja einfach mal in andere Podcasts reinhören und einfach mal gucken, ja, was darf da geredet werden,
ja,
ohne dass es irgendeine Gegenreaktion gibt. Simply put, ich meine keine bestimmten Leute, aber das ist ja, das kann man ja für sich selbst dann einfach rausfinden. 100% meiner Meinung nach. Es sind so viele Ansprüche, die wir erfüllen müssen. Und es ist manchmal, höre ich mir auch Podcasts an, von denen ich weiß, sie werden mich sauer machen, weil mich das persönlich interessiert, wie weit sie diese Folge wieder gehen werden, ohne dass es einfach irgendwen juckt. Und nicht, weil die Leute, weil das vielleicht irgendwie Podcasts sind, die keiner hört oder sowas, sondern weil die Leute einfach okay sind, desensibilisiert sind. Und dann auch einfach mal so ein mega sexistischer Witz, nicht so ein bisschen, dann einfach völlig okay ist. Und es geht aber weit über Sexismus einfach hinaus. Also Rassismus ist auch völlig an der Tagesordnung, aber da ist es halt in Ordnung. Und das ist für mich absolute Insanity. Wir können jetzt auch über Körperbilder anfangen zu reden und sowas, weil es ist ein ewiges Thema, 100% Anspruch an Perfektion, wie wir reden, wie wir denken, wie unsere Zähne aussehen, unsere Nase, ich kann gar nicht mehr darüber nachdenken. Aber ich find's, was das einfach angeht, was auch so diese ganze Medienwelt, in der du ja auch stattfindest, einfach Fernsehen, Podcasts, Interviews, was Männer sich erlauben können, finde ich crazy. Ich finde es crazy. Und ich würde niemals auf Social Media gehen und jemanden outcallen, weil es immer Scheiße kommt, nach oben zu schießen. Verstehst du, was ich sage?
Ja.
Ich denke mir trotzdem, guck mal, das sind erfolgreiche Leute, das wird schon alles in Anspruch haben. Aber ich für mich mache mir dann ein Bild von Leuten, die dann so tun, als wäre das okay und denke mir so, krass, du kannst das für dich durchgehen lassen, weil du meinetwegen ein Fan bist oder weil du sagst, ja, aber es ist ja witzig. Das sagt mehr über dich als über alle anderen etwas aus.
Vollkommen. Und ja, ich finde eigentlich nach oben treten total okay, wenn ich so darüber nachdenke, wenn du sagst, es ist nicht cool, nach oben zu schießen, doch, finde ich schon.
Das ist, ich weiß, was du sagst, weil ich meine, wenn das andere machen, dann denke ich mir auch so, ja, go girl oder go boy, was auch immer, wer auch immer das dann macht. Aber siehst du, und wir haben vorhin über Selbstbewusstsein geredet und wer weiß, ob das nicht für mich irgendwie dieser Punkt ist, weißt du? Was ist, weil ich denke mir, das sind Leute, die teilweise vielleicht einfach Plattformen und Möglichkeiten bekommen, von denen ich aktuell zumindest nur träumen kann. Und ich möchte einfach nicht, dass Kritik von mir rüberkommt, wie gesagt, das kommt offensichtlich aus irgendeinem eigenen Komplex heraus, rüberkommt wie Neid oder ja, einfach
Bitterness.
Genau, genau, Bitterheit, genau sowas. Und deswegen lasse ich es einfach. Ja. Weil am Ende, ich werde mit diesen Sachen die Welt nicht verändern. Also wenn ich jetzt sage, hey, so und so hat das und das gesagt, okay, geil, dann habe ich es outgecallt, dann kommen ein paar Kommentare, aber das sind ja nicht die Leute, wo es wichtig ist. Da sitzen aber Leute in Redaktion, da sitzen Leute bei irgendwelchen Sendern, die sagen, geil, Leute, das nehmen wir. Und das sind die Leute, die wirklich mal nachdenken sollten, ist das wirklich so in Ordnung?
Ja.
Und da weiß ich auch einfach nicht, vielleicht ist es auch blöd zu sagen, ob ich da einfach so viel ausrichten kann. Aber ja, ist halt die Frage, ob dann vielleicht die Entscheidungsträger vielleicht mal ein bisschen reflektieren sollten. Schwer zu sagen, aber ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Nee, schwer zu sagen, woher das bei mir kommt, warum
so,
ich so denke, weil ich auch deinen Standpunkt total verstehe, dass du sagst, es ist völlig okay, nach oben zu schießen.
Ja, und ja. Müssen wir auch manchmal. Und ja, vielleicht ist es dann auch...
Ich will nicht wirken wie ein Hater, verstehst du, was ich meine?
Verstehe ich.
Weil ich einfach weiß, wie das ist, das zu sehen und man denkt, boah, ist das peinlich, was du da gerade machst. Also so als, als so, es gibt ja auch Leute, die haben als Job, deren Job ist einfach Hater, die setzen sich dahin und jede
Tag.
Woche fällt ihnen wieder auf, hey, guck mal, sie und sie hat das und das gesagt auf Social Media und ich finde es scheiße, weil. Und guck mal, die Person hat jetzt den Trend mitgemacht und das ist voll kacke, weil.
Ja, stimmt. Aber bei manchen Dingen, die muss man dann eben auch nicht aushalten, wenn Aussagen, ja, homophob, sonst was sind. Also, wo man einfach so denkt, so, Bro, 2025, halt deine verdammte Klappe.
Ja.
Aber ja, nee, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich trete auch nicht nach oben. Ich tue es auch nicht.
Ist voll interessant, weil jetzt gerade komme ich mir irgendwie problematisch vor, weil eigentlich müsste man das ja outcallen. Und dann wiederum, wenn ich es mir jetzt zur Aufgabe machen würde, alle problematischen Sachen outzucallen, dann würde ich ja wahrscheinlich den ganzen Tag im Internet sitzen und sagen, ach so, und by the way, die Person hat das gesagt und die Person hat das gemacht.
Total.
Also einfach... Ja, schwer zu sagen. Es ist vor allem halt aber auch, weil es halt auch in unserer Industrie natürlich einfach passiert.
Ja, und es gibt ganz andere Erwartungen eben an Männer als an Frauen. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, welche Erwartungen gibt es gerade an uns Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen? Und gegen welche mögen wir es uns zu wehren? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also wenn es um die Frage geht, welche Ansprüche gibt es an uns grundsätzlich? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Das ist ja wirklich fast unmöglich. Weil es ist normalerweise, fängt man bei diesem Thema immer bei Körperbild an, bei Schönheit und so.
Perfekt.
Aber das ist es ja gar nicht mehr. Du musst ja wirklich auf allen Levels einfach perfekt sein.
Voll.
Du musst dich politisch engagieren, aber auch jedes Mal, ne?
Genau.
Also guck mal, wenn du nur was zum Ukraine-Krieg sagst, aber dann nicht da und da, was du sagst, wenn da eine Bombe explodiert, dann bist du auch einfach ein beschissener Mensch. Hast du Politik studiert? Nein, scheißegal. Du hast damals was gesagt und das musst du diesmal jetzt auch. Warum äußerst du dich nicht zu dieser Sache, hast du es nicht mitbekommen, da und da ist das und das passiert. Das ist Insanity. Und ich verstehe, dass wir alle als Leute mit irgendwie Reichweite auch irgendwo eine Aufgabe haben für so politische Awareness oder vielleicht ab und zu mal einen Standpunkt. Auf der einen Seite stimme ich dem aber auch nicht mal zu 100% zu, weil ich, guck mal, offensichtlich bin ich politisch, wir sind alle politisch, wir existieren in dieser Welt, wir müssen politisch einfach sein. Aber ich bin niemand mit der Expertise von jemandem, der das studiert hat oder der zu 100% in diesem Thema drin ist. Und ich fände es frech zu behaupten, dass ich das kann, dass ich das habe. Und dann finde ich ehrlicherweise auch den Anspruch zu sagen, ja, aber warum, wir brauchen hier bitte eine sehr differenzierte Äußerung von dir zu diesem Thema, das irgendwie relativ komplex ist, denke ich mir so, Leute, egal was ich dazu sagen werde, es wird euch nicht passen. Ich weiß es schon, weil ich habe gar nicht die Knowledge. Und eigentlich, ich persönlich respektiere es total, wenn Leute sagen, ich weiß das nicht. Hierzu habe ich keine Ahnung.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, im Internet ist immer so eine, da wird alles immer so, ich weiß auch nicht, ultimativ oder sowas gesehen. Das ist nicht, hey, vielleicht hat die Person sich nicht dazu geäußert, weil sie gar nicht so richtig im Thema ist, sondern diese Person hat wortlaut gesagt, das ist mir alles scheißegal.
Genau.
Das wird gleichgesetzt und das finde ich insane. Und dann wiederum muss ich jetzt jedes Mal, wenn etwas auf der Welt passiert, das heißt jeden Tag sagen, hey Leute, das und das ist passiert. Wer fragt, ich habe mich noch nicht dazu geäußert, das liegt daran, dass ich keine fucking Ahnung habe, weil ich keine fucking Politikwissenschaftlerin bin. Muss ich das machen?
Du musst dich sofort positionieren.
Du musst dich sofort positionieren und das liegt nicht... Das ist wirklich ein Thema, was mich auch sehr, sehr beschäftigt hat, gerade die letzten paar Jahre, weil da genau das einfach passiert ist. Bitte Statement, warum sagst du nichts dazu? Warum sagst du nicht dazu? Leute, bin ich wirklich die Person, ey, ich kann euch mega viel dazu erzählen, wie ihr am besten Geige lernen könnt. Wenn ihr wissen wollt, wenn man sich mit dem Lockenstab die Haare macht, fragt mich. Wenn ihr was zu, ich weiß nicht, zur litauischen Sprache wissen wollt, ich bin voll bewandert. Ich gebe euch einen miesen Essay dazu und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr da alle Informationen habt, die ihr braucht. Aber das ist kein Thema, das ich studiert habe. Es ist komplex und ihr erwartet da von mir eine ausgeklügeltes Statement. Das ist eine Sache, die mich sehr, sehr beschäftigt. Weil gefühlt kannst du auch das, was ich gerade sage, ich kann das gar nicht, gar nicht sagen, ohne dass dir Leute vorwerfen. Ja, aber unpolitisch sein ist ja auch ein Privileg. Babe, ich bin nicht unpolitisch. Ich bin in diesem Thema nicht so bewandert, dass ich euch hier einen Ratschlag geben kann.
Ja.
Mein Gott.
Öffentlichen Ratschlag gibst oder jetzt auch sofort eine Positionierung abgibst und
total.
So weiter. Kann ich total nachvollziehen. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass von Frauen halt mehr erwartet wird als von Männern.
Total, weil bei Männern wird dann zum Beispiel gesagt, hey, aber das ist jemand, das ist ein Comedian,
ja, genau,
der macht halt Comedy.
Das gar ist nicht doch, sein Ding.
Warum muss er sich jetzt dazu äußern?
Ja. Und ich glaube, es geht dann auch sehr viel um die Zielgruppe und die Zielgruppe ist entweder dann auch so in der Wokeness-Bubble oder nicht. Und dadurch, dass wir Frauen sind und dann auch über Feminismus sprechen, glaube ich, erwarten, dass Menschen dann gleich mit dem... Ja, dass es gleich eine Positionierung gibt. Weißt du, sofort.
Das pisst mich auch total an. Ey, du nimmst einmal das Wort Feminismus in den Mund und auf einmal sind alle immer enttäuscht, dass man nicht deren Feminismus lebt. Aber du hast doch gesagt, du bist Feministin. Warum gehst du zum Botox? Ey, ich bin kaputt, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich bin wirklich kaputt, wenn ich darüber nachdenke. Es könnte so einfach sein. Aber ich finde es crazy, dass es in der Feminismus-Bubble so viel Beef gibt. Das hat in meinen Augen nichts mit Feminismus zu tun.
Auf jeden Fall nicht.
Warum ist es so anstrengend, Feministin zu sein? Und weißt du was, wenn die Gegner, da tun ja immer alle so, ne? Leute tun ja immer so, als wären, wenn du Feministin bist, ist dein Gegner automatisch der Mann.
Mhm. Ist es halt nicht.
So, wenn du dich so siehst, dann ist es irgendwie dein Problem, ist es aber nicht. Aber ganz oft kommt der Backlash einfach von anderen Feministinnen, wo ich mir denke, wie können wir so sehr aneinander vorbeireden? Das kann doch nicht sein.
Tatsache. Ich glaube auch, Social Media trägt dazu bei, dass man Menschen viel zu einseitig sieht.
Ja.
Weißt du, und Menschen vergleichen sich dann mit dir oder haben eine Erwartungshaltung an dich, weil sie sich dann ein Bild ausgemalt hat. Und ich glaube, Social Media ist schon ein bisschen das Problem dafür, dass man dann sich auch vergleicht mit anderen. Du vergleichst dich bestimmt auch mit anderen,
mit
oder?
Sicherheit.
Das ist so voll normal.
Ja.
Und ja, es gibt halt so dieses einseitige Bild.
Ja, total. Und es gibt auch immer, gefühlt diesen Gedanken, dass alles aus Böswilligkeit entsteht. Du postest etwas, was mir nicht gefällt, das muss böswillig gewesen sein. Du postest eine Zigarette, weil du genau weißt, ich hasse Zigarettenrauch.
Stimmt.
Das ist so, das so persönlich einfach nehmen. Und das kann wirklich einfach so auch Ausmaße annehmen, die gar keinen Sinn mehr machen. Zum Beispiel, sie hat das und das gesagt, das muss ja automatisch heißen, dass sie das und das denkt. Weil sie hat nur diese eine Sache erwähnt, so wie das mit dem, das eine poste ich und bei dem anderen sage ich nichts und das ist ihr egal. Die Leute ziehen Schlüsse aus Dingen, das ist verrückt. Also eins muss man denen lassen, die Kreativität, crazy. Ja.
Total. Und irgendwie ist das auch schon wieder so, hey, lass uns schlechte Vorbilder sein, lass uns das machen, was wir wollen, weil wir können eh nicht die Erwartungen von anderen Menschen treffen und die sind so utopisch und egal was du machst, du wirst es eh nicht immer allen recht machen.
Ja. Und das lernt man ja irgendwann, ne? Man denkt irgendwann noch, das funktioniert, aber irgendwann kommt dieser Knackpunkt, wo man merkt, das geht wirklich.
Das liebe ich am Älterwerden. Also wir sind ja noch jung, aber mit jedem Jahr wird man so ein bisschen so, I actually don't care.
Voll. Und in wirklich allen Aspekten.
Ja.
Also was Aussehen angeht, was Verhaltensweisen angeht, wie ich lache, wie ich rumrenne, wo ich hingehe, was ich feiere, was ich cool finde, Hobbys, in allen Aspekten. Das merke ich auch total. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf 40. Ich freue mich auf 45, weil ich mir denke, mir wird bestimmt alles so scheißegal sein.
Ja.
Geil.
Voll. Okay. Ich muss mir gerade selbst an die eigene Nase greifen, Leute. Ich habe jetzt schon seit einem Jahr keine Therapie mehr gemacht und ich will wieder damit anfangen. Unter anderem, weil ich mit Franka Ceruti ein richtig gutes Gespräch hatte hier bei G-Spot. Und ich kann euch ihren Podcast echt nur ans Herz legen. Psychologie to go. Franka ist nämlich Verhaltenstherapeutin und Bestseller-Autorin. Und in ihrem Podcast gibt sie spannende Einblicke in ihre Praxis und auch so generell die Welt der Psychologie. Und dabei geht sie auf Fragen ein wie, kann ich meine Schüchternheit überwinden? Borderline? Oder wie kann ich ein Burnout erkennen und vor allem verhindern? Oder ist ADHS eine Modediagnose? Also darüber haben wir hier auch bei G-Spot schon gesprochen, aber natürlich nochmal viel detaillierter in ihrem Podcast. Sie greift auf, was Menschen bewegt. Sie teilt ganz pragmatisch Impulse und führt ihre ZuhörerInnen durch fesselnde Lebensgeschichten. Und es gibt immer einen Aha-Effekt. Also Psychologie to go ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig mitten aus dem Leben. Und daher ist es auch kein Wunder, dass Franka damit regelmäßig an der Spitze der Charts bei den deutschen Medizin-Podcasts steht. Also hört jetzt rein und abonniert auf jeden Fall Psychologie to go. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Auf was freust du dich noch? Welche Projekte gibt's noch? Welche planst du gerade? Irgendwas, was du noch erzählen darfst?
Ich sitze aktuell beim zweiten Buch. Ja, genau. Also, was habe ich denn noch nicht? Ja, genau. Ich schreibe gerade mein zweites Buch. Ich dachte, ich hatte schon mit reingegeben. Glaub sorry. Ich,
ja,
genau.
Erzähl.
Deswegen, falls ihr das erste noch nicht gelesen habt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, gönnt euch das auf jeden Fall. Ja, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube auch einfach, dass viele Sachen, die wir hier besprochen haben, wahrscheinlich auch irgendwo wichtig sind. Es geht ein bisschen um so eine Ziellosigkeit und auch so ein bisschen darum, gibt es überhaupt einen Weg zu sagen, hey, ich bin das, das und das? Oder ist alles davon einfach nur ein riesengroßer Findungsprozess ohne Ende?
Voll relevant für die 20er, finde ich.
Total.
Weil du kommst so in die 20er und denkst so, okay, jetzt brauche ich einen Plan. Und ich schwöre dir, keine einzige Person in meinem Leben hat einen Plan.
Ja.
Alle sind so, wo geht's jetzt hin? Was mache ich jetzt?
Und warst du zum Beispiel, ich war schon an einem Punkt, wo ich dachte, ja, I figured it out. Und dann direkt mit einer Lawine runter. Warst du auch
Bug
schon,
five.
Oder? Warst du auch schon am Punkt, wo du dachtest, ich glaube, ich hab's jetzt?
Ja, mit 17 natürlich. Da dachte ich auch so, wow, okay, ich bin auf jeden Fall jetzt vollkommen. Und man hat so die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja.
Und dann, es kommt so ein humbling Moment. So die Backpfeife kommt und du merkst, ich habe gar keine Ahnung.
Denkst du, wir sitzen in 10 Jahren und man kann sich dann irgendwie die Podcast-Folge anhören und man denkt so, was labert ihr eigentlich für eine Scheiße?
Ich hoffe aber mit ein bisschen mehr Empathie mir gegenüber, weil inzwischen bin ich ein bisschen mehr empathisch mit mir selbst, aber ich hatte so eine Phase, wo da dachte ich so, ich war so ein dummes kleines Kind.
Ah ja, krass.
Und jetzt bin ich aber ein bisschen empathischer mit mir.
Ja, ich glaube, du bist halt auch grundsätzlich selbstkritisch. Also das ist ja auch klar unter den Umständen, die du eben gerade erzählt hast. Das ist ganz krass, weil ich habe genug Fehler gemacht, aber ich war irgendwie nie bereit, mich zu bashen, weil ich mir dachte, was willst du jetzt auf 20-jährige Partysauer sein?
Voll
was hat
gut.
sie dir angetan? Weißt du, was ich meine? Also, ja, irgendwie bin ich auch immer für, ich glaube, ich bin gut darin, auch so dumme Sachen zu akzeptieren.
Voll gut.
Ja.
Das klingt sehr, sehr gesund.
Ich hoffe. Ein Gottkomplex einfach, nein. Aber ich glaube, es ist okay.
Ich glaube, du bist sehr weit entfernt von einem Gottkomplex. Du bist einfach reflektiert und ich finde, du bist eigentlich auch so ein bisschen lebender Feminismus, weil du machst das, was du willst. Du bist einfach die Person, die du bist. Unapologetically, was auch immer das auf Deutsch heißt.
Es gibt manchmal auf Englisch Wörter, die sind besser auf Englisch. Lass es einfach so
deswegen,
lassen.
Ich
unapologetically
weiß
ist mega.
Dankeschön. Ich weiß aber jetzt schon, die Kommentare sind so, ich hasse dieses Denglisch. Ja, tut mir leid.
Ja, das Leute, ist hier wird aber Denglisch gesprochen.
Exactly.
So, what you gonna do about it?
Thank you. Ja, und ich finde, das ist so einfach lebender Feminismus. You are who you are. Fuck
Guck mal,
it.
Ich möchte mir diese Krone nicht aufsetzen, weil dann kann sie mir auch niemand wegnehmen. Weißt du, was ich meine? Ich habe gar keinen Bock, jetzt zu sagen, du hast recht. Ich bin die ultimative Feministin. Aber ich glaube, ich gebe mir schon Mühe. Ich meine, es muss ja irgendwie alles Spaß machen. Ich weiß, das ist alles immer Arbeit und sowas. Aber ich meine, man kann jetzt ganz tief reingehen und sagen, was ist der Sinn des Lebens? Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch ein bisschen die Zeit zu genießen. Und man kann sie nicht genießen, wenn man den ganzen Tag da sitzt und sich einfach auseinanderpflückt, wie es die Leute im Internet auch schon mit einem machen. Es bringt einfach nichts.
Ich habe jetzt schon so oft über Yannick gesprochen, aber ich muss ihn noch einmal einbringen.
Bitte unbedingt, ich kenne ihn ja auch.
Er sagt immer, just live a little. Wenn ich irgendwas mache, wo ich so overthinke, dann ist er immer so, just live a little.
Und weißt du, was ich mag? Der ist auch irgendwie so ein bisschen, Achtung, Denglisch, cheeky. Weißt du, was ich meine? Der Satz, das ist so ein bisschen ironisch. Live a little. Das kannst du auch so süß sagen. Live a little. Und es ist halt aber auch irgendwie die volle Wahrheit. Manchmal ist es einfach nur, soll ich jetzt wirklich auf dieses Date gehen? Soll ich wirklich diesen Move machen? Soll ich diese Risk eingehen? Digga, du wirst doch einfach nicht raus. Und bei Digga kommt immer der Hamburger mit mir raus. Du wirst einfach nicht rausfinden, wenn du es nicht machst, ja. Also was hätte passieren können?
Ja, das Leben ist da und es ist zu leben. Oh mein Gott, das weißt du so was? Cheeky, jetzt reicht's.
Ja, voll. Ich glaube, ich muss ihn jetzt auch ein bisschen mehr benutzen.
Oder? Live a little. Ja, total. Okay. Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt. Haben wir irgendwelche Serienbuchtipps?
Gibt's? Ja, und zwar, wir haben ja die ganze dieses Vorbildthema offensichtlich und
ja.
Ich kann mir vorstellen, hast du Fleabag gesehen?
Oh mein Gott, ich liebe Fleabag. Ich habe jetzt die Serie schon zum dritten oder vierten Mal geguckt.
Ich habe sie so oft geschaut.
Tatsächlich habe ich sie mit all meinen Boyfriends geguckt, ja. Die ich hatte.
Oh, sehr gut.
Weil ich finde, diese Serie ist so, ach.
Ja, und es gibt so ein, ich finde, wahrscheinlich den ehrlichsten Insight into so Frau in ihren 20ern, die man wahrscheinlich haben kann, oder Anfang 30ern, ich habe keine Ahnung, wie alt sie da ist.
Stimmt.
Aber sie scheißt die ganze Zeit so rein und man schämt sich so unnormal und denkt so, Mann, oh, warum hast du das jetzt gemacht? Und es ist einfach so echt. Es ist so echt und wie witzig. Ich habe gar keine Worte, um zu beschreiben, wie lustig diese Serie ist. Ich bin zum Beispiel niemand, ich lache nicht oft. Ich finde Sachen lustig, aber dann bin ich mehr so, finde ich witzig. Aber ich bin kein Ha-ha-ha-Typ.
Funny, ich auch.
Ja.
Also ich lache nie bei Serien.
Ja.
Ich lache sehr selten. Bei Fleabag musste ich sehr oft lachen.
Totgelacht.
Ich liebe Phoebe.
Die Szene mit Claire, mit dem Bob.
Oh mein Gott.
Ich habe geheult.
Wo sie sich selbst in den Bob geschnitten hat.
Nee, wo sie beim Friseur war und dann schneidet diesen schiefen Bob.
Ja.
Und dann sagt sie, I look like a pencil. Und dann gehen die dahin.
Ja.
Und sie sagt, das sollte eigentlich ganz anders aussehen. Und dann holt sie aber dieses Bild raus. Und dann, es ist einfach, oh Gott, diese Serie ist so gut. Das ist eine ganz tolle Serie, weil ganz oft in Serien oder Filmen wird dargestellt so, diese quirky, tollpatschige Frau, die am Ende ihr Leben in den Griff kriegt. So. Aber bei Fleabag, sie hat ja auch keinen Namen oder sie heißt Fleabag, sie scheißt mal so richtig ekelhaft rein. Ne? Ich möchte hier niemanden spoilern, aber sie hat ja mal so richtig verkackt. Wirklich in allen Lebenslagen. Sie ist so unangenehm. Sie sagt nur die falschen Sachen. Und es fühlt sich, man hat sich so gesehen gefühlt. Man fühlt sich so gesehen. Es ist irgendwie herzzerbrechend. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es eine bessere Serie auf dieser Welt gibt.
Ich bin bei dir.
Zum einen das.
Und dann Dave Little Dicky, kennst du das?
Nee.
Ich finde, das ist so ein bisschen in der gleichen Sparte, nur eher so auf der männlichen Seite. Das musst du dir eigentlich auch angucken.
Toll. Gibt's wahrscheinlich online, oder?
Gibt es online.
Gibt es online. Ich kenne eine alte Oma, da gibt's im Internet.
Bei Disney Plus vielleicht inzwischen.
Ja.
Finde ich einfach richtig gut.
Hab okay,
ich
auch das noch muss ich gleich noch nicht mal empfohlen. Aufschreiben.
Und er ist so ein Rapper und er ist so unglaublich cringe. Oh. Aber geil. Er hat es dann doch sehr drauf. Ich erzähle nicht mehr. Dave,
okay.
Lil Dicky.
Ich liebe auch grundsätzlich Leute, die einen immer wieder in so unangenehme Situationen, wo ich denke, so ganz ehrlich, go for it.
Hammer.
Ja, finde ich auch.
Okay, ich glaube, du wirst die Serie lieben.
Ich glaube auch.
Und er hat einen sehr kleinen Penis, deswegen heißt er Lil Dicky.
Oh mein Gott. Mhm. More representation.
Und da sind auch so Rick Rubin drin. Das sind so, große Stars drin. Die Kardashians sind drin. Ich weiß nicht, wieso in Deutschland die Serie nie gefruchtet hat, aber Hammer.
Ja, manchmal kommt es ja irgendwie nicht so richtig an, ne?
Nee.
Mein Gott. Und ich glaube, die zweite Empfehlung, die ich hätte, das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, das ist Heartburn von Nora Ephron. Dazu möchte ich, glaube ich, einmal dazu sagen, das ist, glaube ich, aus den 80ern oder so das Buch oder 90ern und die Autorin lebt auch nicht mehr und es gibt Passagen, die auf jeden Fall, wenn man sie aus heutiger politischer Sicht anschaut, einfach nicht mehr so cool sind. Zum Beispiel geht es, glaube ich, kurz um ihre Haushälterin und so, wie sie sie beschreibt, möchte ich nur vorweg sagen. Aber da geht es darum, dass quasi Nora Ephron, oder das ist ziemlich autobiografisch, herausfindet, dass sie von ihrem Mann betrogen wird. Und das ist dann, glaube ich, aber auch schon ihr zweiter Ehemann. Und irgendwie geht es darum, und irgendwie geht es aber auch ums Kochen. Sie ist eine ganz, ganz tolle Autorin. Und es ist einfach ein unfassbares Buch. Wenn man gerade sowieso ein Heartbreak durchmacht, sowieso Empfehlung, aber es ist grundsätzlich immer eine Empfehlung. Das ist einfach eine Frau, die auf einmal quasi ohne Mittel dasteht, weil das damals halt in der Ehe halt so ein bisschen anders aussah. Wenn du einen reichen Mann geheiratet hast oder kein eigenes Geld hattest, da war es halt einfach gefühlt am Arsch. Und wie sie damit umgeht, es ist unfassbar witzig, auf auch wieder eine herzzerbrechende Weise. ich finde diese Kombo immer ganz, ganz toll. Und ich glaube, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Das ist eine große Empfehlung.
Humor ist Therapie, merke ich gerade. Auch während wir alles über diese Serien sprechen und auch über dieses Buch. Wenn eine sehr schwere Zeit gerade ansteht, ist Humor für mich auch wirklich das, was mich ein bisschen rauszieht. Ist natürlich auch irgendwo so ein Schutzmechanismus, aber es ist rettend.
Also ich wäre nichts ohne Comedy. Ich wäre einfach nichts. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist für mich, ich habe das Gefühl, alle Aspekte, die ich so toll finde grundsätzlich, fließen einfach in Comedy rein. Weißt du, das ist so Linguistik, wie Sätze aufgebaut sind, was für Wörter benutzt werden. Timing hat ja auch ein bisschen was, wenn man es ganz breit fast mit Musikalität irgendwo zu tun, weißt du?
Stimmt.
Also ja, wenn man darüber nachdenkt. Und Humor ist natürlich auch immer Intelligenz. Das heißt, je nischiger es wird, je mehr Informationen du zu einem Thema hast, desto besser wird es am Ende. Und diese ganzen Sachen fließen einfach da rein. Deswegen für mich ist Comedy everything. Es ist für mich das the peak of irgendwie Intelligenz.
Intelligenz finde ich auch tatsächlich. Und wie schnell deine Synapsen auch reagieren können. Exakt. Und wie schlagfertig du bist. Okay, wir sind jetzt sehr vom Thema abgekommen.
Sorry, ey, das passiert jedes Mal.
Na, ich liebe es. Für mich war das wie so ein Aufsaugen von Informationen von dir, aber wir sind auch immer wieder dann zu diesem Entschluss gekommen, es kommt sehr viel darauf an, wie man als Frau in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird und wer man eigentlich sein will und wie man sich dagegen wehrt, und es ist tatsächlich oft das nicht vorbildlich sein. Deswegen liebe ich. Wir haben jetzt nur noch eine ganz kleine Rubrik, die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie halte ich es aus, nicht von allen gemocht zu werden, finde ich zu der Folge sehr passend. Und ist auch etwas, wo ich, das ist so eine Frage von mir an dich. Weil total. Ich will immer von allen gemocht werden und bei dir ist es so okay, wenn du nicht von allen gemocht wirst.
Ja, wie gesagt, es ist trotzdem eine Sache, mit der ich trotzdem auch selbst struggle. Und ganz ehrlich, weißt du was, es hilft, sich einfach hinzusetzen und sich zu fragen, aber mag ich die Person eigentlich?
Das habe ich auch angefangen. Irgendjemand hat mir tatsächlich diesen Ratschlag gegeben, der mir dann doch auch geholfen hat. Und ich, ja, selbst wenn ich denke, okay, ich mag die Person nicht, ich will trotzdem von ihr gemocht werden.
Verstehe ich total.
Hast du das nicht?
Ich verstehe, was du sagst, weil bei mir war das auch vor ein paar Tagen so. In Berlin gibt es ja manchmal so Events und dann sieht man sich gegenseitig. Und manchmal sind da so Leute, wo man so denkt, ich habe irgendwie das Gefühl, die mögen mich nicht. Und ich habe darüber nachgedacht, warum mich das so beschäftigt, weil das eine Person ist, mit der ich nichts zu tun habe und eigentlich auch gar nicht möchte, glaube ich. Und weißt du, was ich gedacht habe? Irgendwie dieses Gefühl, das sie mir gibt, dass sie mir eigentlich nicht mal Hallo sagen möchte, befruchte, glaube ich, mein Imposter-Syndrom.
Ja.
Ich hatte dann das Gefühl, sie sieht etwas, was an mir falsch ist, was alle anderen nicht sehen.
Und man ist aufgeflogen bei dieser Person.
Man ist aufgeflogen, man ist einfach aufgeflogen. Und das ist eigentlich total bescheuert, weil ich mir denke, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, was ich mir denke. Ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, auf jeden Fall sich die Frage zu stellen, mag ich eigentlich diese Person?
Und dann kann man sich ja auch fragen, wieso will ich dieser Person so sehr gefallen? Was ist denn der Grund? Also
ja,
macht
total.
Das mich weniger wert,
exakt,
weil
dann,
die Person nämlich nicht mag?
Total. Und dann, doch, ich habe nämlich darüber nachgedacht. Und da war ich so, ist die Person vielleicht die einzige, die ich jetzt check, dass ich eigentlich gar nicht auf dieses Event gehöre, weil ich vielleicht kein Supermodel bin oder kein irgendwas. Weißt du, ich habe weiter darüber nachgedacht. Und da war ich so, eigentlich bist du doch eigentlich echt zen damit, wie du aussiehst. Aber in solchen Situationen kommt es dann irgendwie trotzdem nochmal raus. Ja, und da muss man vielleicht einfach auch, warum denke ich, dass ich hier nicht reingehöre? Was ist das für ein Komplex, den ich verarbeiten muss? Das ist ein sehr guter Punkt daher von dir gewesen, zu sagen, warum ist mir das wichtig, dass diese Person mich mag, oder wovor habe ich hier gerade Angst? Was verkörpert diese Person für mich?
Also es schweift sehr doll aus, aber ich bin ein großer Fan von Selbstbeobachtung, weil sich selbst zu beobachten sagt total viel über dich aus und so kann man dann auch wachsen, wenn man es dann auch möchte. Aber das Leben wird einfach schöner, wenn man sich selbst versteht und wenn man dann merkt, ah, ich will dieser Person gefallen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin zugehörig und so weiter, und einfach zu beobachten. Man muss ja gar nicht mal anfangen, dagegen zu arbeiten, sondern einfach mal zu verstehen, wieso will ich das gerade.
Ja, total.
Und das ist vielleicht auch schon so der erste Schritt. Und dann ist der zweite Schritt dann auch sozusagen so, hey, ich mag die Person doch selbst gar nicht. Deswegen ist gut, dass sie mich vielleicht gar nicht mag.
Und ich glaube auch, also erstmal hast du es perfekt gesagt. Und ich glaube auch, dass es, ich meine, vielleicht ist es ja eine Sache, die mich unterbewusst beschäftigt, dass ich sage, ich passe hier nicht zu 100% rein. Aber ich meine, ich kann ja das auch feststellen und sagen, ich fühle mich vielleicht nicht zu 100% wohl, weil ich das Gefühl habe, die Leute sehen anders aus oder sind anders oder kommen aus anderen Verhältnissen als ich. Und das auch einfach akzeptieren.
Ja.
Weißt du, ich meine, vielleicht muss das Ziel auch gar nicht sein, dass ich sage, ja, aber ich muss daran arbeiten, dass ich mich jetzt so 100% willkommen fühle. Aber vielleicht ist auch okay.
Vielleicht bist du nur hier zu Besuch, vielleicht guckst weißt du auch du, mal.
Weißt du, vielleicht fliegen wir mal ganz kurz rein. Guck mal rein und dann geht man einfach wieder. Ist doch auch in Ordnung. Weil das auch, ich weiß gar nicht, ob ich dann, vielleicht will ich ja auch gar nicht so perfekt reinpassen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die Antwort auf alles.
Ja.
Und das ist auch okay. Ich weiß nicht, wie laut mein Magengrummeln ist. I'm so sorry.
Nein, das ist alles gut. Jetzt habe ich nichts mehr gehört. Ich habe nur einmal gehört, dass, als wäre ein Tisch verschoben worden.
Hör auf.
She's hungry.
Leute, bitte ignoriert
zwei
das.
Zwei Bananen.
Und ein Riegel. Das war mir nicht genug. Ja, sorry.
Okay, aber jetzt kannst du gleich essen, denn wir sind eigentlich auch schon am Ende angekommen, außer du möchtest noch irgendwas loswerden?
Ehrlicherweise fand ich das ein ganz tolles Gespräch und du hast dir Sachen zum Thema gebracht, über die ich, glaube ich, gar nicht so aktiv nachgedacht habe und das finde ich irgendwie ganz toll. Ich denke immer, ich bin so selbstreflektiert und sitze da bei meiner Therapeutin und rede über Sachen, aber wir haben trotzdem, oder du hast auch Sachen, Fragen gestellt, von denen ich dachte, ja, muss ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken.
Danke.
Und das finde ich richtig schön, weil ich finde, man führt gar nicht so oft Gespräche, an denen man irgendwie das Gefühl hat, jetzt kommt nochmal was komplett Neues auf.
Und irgendwie muss man auch offen dafür sein. Und ich finde, du warst so krass offen und so ehrlich mit deinen, weil viele, die dann hier sitzen, die sagen dann so, oh ja, natürlich ist das so und so und so. Aber schon alleine, dass du das verbalisierst, dass du noch gar nicht daran gedacht hast, whatever. Es ist gerade so ein endless end.
Toll,
danke.
Ich verstehe das.
Ich finde dich toll.
Dankeschön, ich finde dich auch toll. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du da warst und auch danke, dass ihr alle zugehört habt. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie uns. Vielleicht hat sie auch einige Fragen bei euch hervorgerufen und auch einige Fragen geklärt. Uns gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt, G-Spot und auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, also Instagram, TikTok, YouTube. Schaut auf jeden Fall vorbei, gebt uns einen Kommentar und ein Like. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bye!
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp. Video Paul Ott. CGI, Christine Papst, Setdesign, Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media, Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.
Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen Podcast, der jetzt schon draußen ist. Der heißt der Sophie Passmann Podcast. Über den Namen können wir dann gerne in der ersten Folge sprechen. Es geht in dem Podcast um alles, über das ich reden möchte. Es ist im Grunde ein Laber-Podcast mit mir selbst und mit euch, weil ihr seid der andere Teil des Laber-Podcasts. Ich spreche über Sachen, die im Internet passiert sind diese Woche. Vielleicht Serien, die ich empfehlen möchte oder Bücher. Sachen, die ihr mir geschickt habt. Einfach das, was bei mir so passiert ist und was mich berührt und bewegt hat. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt reinschaltet oder auch wann anders. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und es gibt den Podcast auch als Videoshow bei YouTube. Der Sophie Passmann Podcast. Habe ich schon gesagt. Ich sag's nochmal, weil es so sympathisch ist, wenn Leute ihren eigenen Namen sagen.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Sirene, dein persönlicher Sicherheitsalarm, der für dich nach Hilfe ruft, wenn du es selbst nicht kannst.